Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und unserer Spezialausgabe der Vorschau auf das WXW 16 Karat Gold 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ja, für so einen Podcast, da brauche ich natürlich auch entsprechende Experten hier an meiner Seite. Und da wäre auf der einen Seite natürlich der Markus Gronemann vom Wrestling Observer. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, guten Morgen.
Je nachdem, wann man es hört, ne?
Je nachdem, wann man es hört, genau.
Und in der anderen Leitung, da ist der Alexander Flöter, den kennen einige von Wrestling Plus beispielsweise, den kennen einige auch als Jungpromoter, wie er sich immer so schön bezeichnet, von Pro Wrestling Deutschland. Wunderschönen guten Morgen, Alex.
Einen wunderschönen was auch immer.
Genau das. Ja, das WXW 16 Karat Gold steht vor der Tür. Wir sind, glaube ich, alle schon so ein bisschen heiß. Der Himmel ist so ein bisschen da, Alex, oder?
Naja, der Himmel ist immer da, wenn es Richtung März geht, irgendwie. Es ist aber anders irgendwie gefühlt dieses Jahr. Da werden wir doch drüber sprechen. Bock hast du natürlich immer, ne? Und jetzt geht das auch so los. Da machen wir hier Podcast und dann machen wir da Vorberichterstattung. Die Matches sind bekannt. Jetzt wird es dann wirklich heiß. Und es sind ja auch nicht mehr viele Tage. Es ist nicht mal mehr eine Woche. Wenn ihr das hört, sind es wahrscheinlich bloß noch 2-3 Tage oder sowas. Das ist dann jetzt schon langsam wirklich die heiße Phase. Und es geht ja auch los mit Inner Circle. Also ist ja nicht so, dass wir bis Freitag warten müssen. Wir haben ja ein buntes Programm drumherum.
Genau das. Am 5.3. startet das WXW 16 Karat so als Aufwärmprogramm mit dem Inner Circle, kleinerer Event. Inzwischen meine ich auch ausverkauft, wenn ich mich komplett getäuscht habe. Und dann eben ab dem 6.3. geht es dann los mit dem 16 Karat und dann gerade der Samstag vollgestopft, der Sonntag vollgestopft. Ein großes Wochenende. Markus, wir haben uns ja die vergangenen 16 Karats gemeinsam hier vom Pressebalkon so ein bisschen angeschaut. Wie ist dein Bauchgefühl vor dem Event?
Ja, also ich muss sagen, ich freue mich durchaus, aber wie Alex schon gesagt hat, es ist ein bisschen anders heuer, auch weil gefühlt ein bisschen die, sag ich mal, die große Star-Power fehlt, wobei ich habe jetzt im Vorfeld von diesem Podcast mal auch die einzelnen Leute, vor allem die Fly-Ins, die erstmalig dabei sind, ein bisschen näher angesehen, einfach wie lange die schon dabei sind, wo die schon überall gecatcht haben, welche Titel die vielleicht schon errungen haben, und ich muss sagen, da sind schon große Namen dabei, die auch schon sehr viel unterwegs waren, aber ja, gefühlt ein bisschen anders als sonst, aber ich denke, von der Matchqualität müssen wir uns sicher keine Sorgen machen, dass wir da nicht sehr Großartiges wieder geboten bekommen.
Das auf jeden Fall. Vielleicht für die Leute, die das WXW 16 Karat noch nicht kennen, Alex, was ist das WXW 16 Karat, was macht das so besonders?
Das größte Turnier in Europa. Das ist der Satz, der immer dran steht und der stimmt auch und es ist wahrscheinlich auch das Indie-Turnier außerhalb der Staaten, das am meisten Beachtung weltweit bekommt. Und das findet in Deutschland statt. Das ist natürlich immer noch ein bisschen surreal und ich finde das immer noch für uns ein sehr schönes Ding, denn am Ende des Tages, wie oft hat man die Möglichkeit überhaupt von Deutschen, also außerhalb von Deutschland Wrestling wahrzunehmen, wenn man nicht gerade in Österreich oder Schweiz lebt? Ja, das ist doch sehr selten. Das ist natürlich beim Karat komplett anders. Die Welt schaut auf Oberhausen, sagt Tommy immer so schön und das ist auch so. Karat hat natürlich auch eine sehr, sehr lange Historie inzwischen. Also das ist das 15. Karat jetzt. Es ist Wahnsinn, was da passiert ist in diesen 15 Jahren und wer da vor allen Dingen auch alles schon gewonnen hat. Also das ist ja nicht nur hier Hinz und Kunst. Nee, da sind ganz große Namen dabei, die heute ja dicke Verträge haben bei der Promotion, die erfolgreich in Saudi-Arabien veranstaltet.
Bitte keine Rückverweise hier auf Super Showdown, da wollen wir heute garantiert nicht drüber sprechen. Du hast gerade die Namen angesprochen hier und die Sieger, das ist ja auch wirklich mal interessant, dort mal durchzugehen. Ne? Also mein erstes Karat, muss ich dazu sagen, war 2008 und ich habe seitdem jedes Karat mitgenommen. Ich habe jedes Karat gesehen, bei dem 2009er nicht jeden Abend, aber ansonsten wirklich alle Karat-Tage komplett durch. Ich habe leider die frühen Karats, also 2006, 2007, habe ich verpasst. Damals erster Karatsieger Baron van Hagen natürlich. Zweiter Karatsieger Chris Hero, dann eben als meine Karat-Premiere ist ein Bad Bones John Klinger. Im Finale hat sie sich gegen den Daniel Bryan, Bryan Danielson damals noch durchgesetzt. Wir haben bekannte Namen natürlich wie einen Walter, der das Event gewonnen hat. Wir haben Tommy End, der das Ding gleich zweimal gewonnen hat. Ilja Dragunov natürlich. Tommy End, falls jemand nicht weiß, ist natürlich Aleister Black heutzutage. Ilja Dragunov kennen wir von NXT UK. Chris Hero kennt man natürlich auch als Cassius Ohno, der hat das, das Turnier auch zweimal gewonnen. Absolute Andy hat es einmal gewonnen, ein Lucky Kid hat es gewonnen. Und natürlich auch ein Zack Sabre Jr., den wir hier kennen. Und dann eben auch ein El Generico 2012, heute bekannt als Sami Zayn. Und derzeit eher in der Managerrolle, muss man ja auch dazu sagen. Aber die großen Namen sind da. Und es ist ganz interessant, es ist genauso, wie du es gesagt hast, Alex. Das 16 Karat Gold, selbst wenn Wrestling-Fans vielleicht keine Ahnung davon haben, was in Deutschland so an Wrestling stattfindet. Das 16 Karat Gold ist inzwischen ein Begriff und das ist wirklich eine Institution im Wrestling Europa. Du hast es richtig gesagt, größte Wrestling-Turnier, auch größer als das Progress Super Strong Style beispielsweise und die kleineren anderen Turniere, die da stattfinden. Das ist schon was Besonderes. Ja, ihr habt es auch richtig gesagt, es ist noch knapp eine Woche hin, wenn wir hier den Podcast aufnehmen. Markus hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, das Bauchgefühl ist ein bisschen anders. Alex, wie ist es bei dir?
Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe das ja gerade auch schon in der Vorstellung kurz gesagt. Es ist dahingehend ein bisschen anders, weil die großen Namen von WXW-Seite fehlen, gefühlt. Also nicht, dass da keine großen Namen da drin sind, das stimmt nicht. Das ist durchaus so. Aber es fehlen natürlich die Walters, es fehlen natürlich die Ilja Dragunovs und es fehlen natürlich einfach die Aushängeschilder der letzten Jahre. Natürlich bedingt aufgrund der NXT-Tapings, die zeitgleich stattfinden, werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Es ist ein anderes Feld, was diesmal antritt. Es ist von der WXW-Seiten sind Leute drin, die man vor 2-3 Jahren noch gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Also eine Rotation ist natürlich lang dabei, gar keine Frage, aber hat der wirklich mal an den Karat-Spot geschnuppert? Ich könnte mich nicht dran erinnern. Julian Pace freut mich sehr, dass er drin ist dieses Jahr und da sind einfach viele neue, frische Namen dabei und dass dieser Shift, der da stattfindet, hin zum eigenen Talent, zum neuen Talent, den merkt man doch sehr deutlich dieses Jahr. Das tut dem Ganzen aber gar keinen Abbruch, denn das ermöglicht ganz andere Konstellationen bei den Matches, die es einfach so noch nicht gegeben hat. Markus hat sie vorbereitet, hat schon gesagt, ich natürlich auch und ich habe festgestellt, von den Erstrunden-Matches gab es in der Form noch nicht wirklich viele Aufeinandertreffen der besagten Männer. Da werden wir nachher gleich drüber sprechen. Da bin ich sehr gespannt, was eure Meinung zu ist.
Genau, wir gehen natürlich gleich hier noch das Teilnehmerfeld durch, wir gehen die Erstrunden-Matches durch und auch die anderen großen Matches, die dann noch an dem Wochenende stattfinden werden. Es ist ja nicht nur das Turnier, es gibt noch das große Titelmatch am Samstag. Es gibt auch noch andere Titelmatches, die anberaumt sind, mit Avalanche gegen Ilja Dragunov beispielsweise um den Shotgun-Title. Da wird einiges geboten, sagen wir es einfach mal so. Aber vielleicht jetzt erstmal so vorweg, wenn jetzt Leute allein schon von den ersten 10 Minuten des Podcasts jetzt mal sagen, Mensch, das klingt ja vielleicht gar nicht so schlecht. Alex, ich glaube, du hast auch mal nachgehorcht, wie das mit dem Vorverkauf aussieht und so weiter und so fort. Gibt's noch Karten? Wo kann man da übernachten und so weiter und so fort? Was sind da so die wichtigsten Infos, falls jetzt noch ganz kurz entschlossen dabei sind, die sagen, Mensch, so eine Reise in die Turbinenhalle nach Oberhausen, das wäre doch gar nicht mal so schlecht.
Das wäre gar nicht schlecht, aber dann solltet ihr euch ein bisschen beeilen. Der Karat Samstag wird aller Voraussicht nach mit 1600 Leuten, das muss man sich mal vorstellen, 1600 Leuten ausverkauft sein, wird damit die größte Show seit über 20 Jahren sein und natürlich auch den Samstag vom letzten Jahr toppen. Da waren es 1510 Fans in der Halle. Das ist relativ sicher, das heißt, da wird es knapp. Wenn es da überhaupt noch Karten gibt, wenn ihr das hört, dann haltet euch ran. Alle anderen Tage sind aber bereits auch mit über 1200 Karten verkauft, was natürlich verrückte Zahlen sind, wenn wir nur ein paar Jahre zurückdenken. Da waren wir froh mit 600 Leuten an einem Freitagabend. Das war schon eine richtig gute Zahl. Jetzt reden wir vom Doppelten und plus X. Das ist natürlich verrückt. Und wenn wir schon drüber sprechen, viele Leute, wird es immer schwierig mit der Sicht. Auch da tut sich was. Man hat mir versichert, es stehen rund 80 Podeste in der Halle dieses Mal. Und der Aufbau beginnt schon am Donnerstag vorher. Das heißt, wenn ihr zu Inner Circle fahrt, im Idealfall die wenigen Erlauchten, die eine Karte bekommen haben, die können sich drauf freuen, auf jeden Fall 80 Podeste, da kann man ein bisschen besser sehen und ich habe auch hören, ja, man munkelt, dass es vielleicht auch videotechnisch ein paar Sachen geben könnte, die das mit der Sicht ein bisschen lösen können. Bin ich mal gespannt, ob das alles hinhaut. Auf jeden Fall haben die Jungs und Mädels sich da was ausgedacht, da bin ich richtig heiß drauf.
Ja. Tickets gibt's größtenteils auch noch. Inner Circle ist ausverkauft, aber wenn ich jetzt hier auf wxw-wrestling.com gehe und da auf die Karat-Seite, da gibt's auch noch Stehplätze, gibt's noch auch für das ganze Turnier. Samstag wird natürlich ein bisschen enger, sagen wir es mal so. Also Sitzplätze gibt's nicht mehr, nur noch Stehplätze. Aber es gibt zumindest noch Tickets, aber auch da gerade Samstag, Abendkasse, würde ich jetzt nicht unbedingt mehr mit rechnen, sagen wir es mal so. Also da würde ich dann eher den Vorverkauf bevorzugen, kann man auch bequem online machen, sich das Ding einfach auf Smartphone ziehen. Das funktioniert ja inzwischen ja bei der WXW ganz gut. Übernachtungsmöglichkeiten wird natürlich auch entsprechend eng. Ich habe gestern mal nachgeschaut, natürlich das Haus Union ist so legendär als der Knotenpunkt des WXW 16 Carat. Da nächtigen meistens die Wrestler, da finden dann abends die lustigen Geschichten an der Bar statt, mehr oder weniger. Das Ding ist voll. Ich habe hier und da noch gesehen, dass beispielsweise das Trip Centro Oberhausen hat noch Zimmer frei, Holiday Inn und NH Hotel ebenfalls. Ansonsten ist immer so der Tipp, auch mal Airbnb checken, vielleicht hat man da nochmal Glück, aber ich glaube, so in unmittelbarer Nähe zur Turbinenhalle wird das schon ein bisschen enger. Aber da gibt es eine Buslinie, die relativ gut fährt. Geht alles. Ansonsten Taxi, so riesig groß ist jetzt Oberhausen auch wiederum nicht. Aber ich würde sagen, dann lass uns doch mal hier so ans Eingemachte kommen irgendwo. Markus, wir haben 3 bzw. 4 Tage und das ist ja nicht nur das Karat, da gibt es ja auch noch ganz viel drumherum. Also warum sollten vielleicht auch gerade Leute, die ein bisschen, ja, ihren Wrestling-Horizont erweitern wollen, warum sollten die vielleicht auch noch zuschauen, weil wir haben ja noch kleinere Events drumherum.
Genau, also im Prinzip, du kannst dich eigentlich ab Freitag mit 3 Tagen Wrestling komplett zuballern, vor allem der Samstag ist das sehr voll. Also wir beginnen mit Inner Circle am Donnerstag, wir haben dann den ersten Turniertag am Freitag und am Samstag für diejenigen, die gerne früh aufstehen wollen und den Tag schon sozusagen mit Catchen beginnen wollen, gibt es Wrestling-Kult gleich im Kulttempel neben der Turbinenhalle. Das ist eine kleinere Promotion aus Deutschland, die seit einigen Jahren aktiv ist. Die machen das, glaube ich, jetzt zum 3. Jahr in Folge, dass sie mal mit einer Wrestling-Show beginnen. Wir haben dann zum Mittag Ambition. Das ist ein bisschen eine andere Veranstaltung. Da geht es im Prinzip um sogenannten Shoot-Style. Also ein bisschen die härtere Gangart, ein bisschen mehr an klassischem Martial Arts auch angelehnt. Das heißt, für all diejenigen, die vielleicht UFC oder Mixed Martial Arts ganz gerne mal sehen, ist das auf jeden Fall ein spannender Event. Bei Ambition haben wir tatsächlich Yuki Ishikawa gegen Daisuke Ikeda und die werden dann sozusagen am nächsten Tag im Tag-Team jeweils mit Thatcher und Walter als Partner nochmal aufeinandertreffen. Wir haben am Nachmittag nach Ambition dann eine sehr interessante Show und zwar den WXW Now Showcase. In den vergangenen Jahren hatten wir da Wrestling Deutschland, da kann Alex vielleicht dann mehr dazu sagen, er war ja da in die Planung auch involviert, soweit ich weiß. Der WXW Now Showcase allerdings hat jetzt Matches von diversen Promotions, die wir auch auf WXW Now sehen können. Das sind insgesamt, glaube ich, 7 oder 8 Matches, wo wir aus Italien, aus Spanien, aus Dänemark, aus den USA, aus Kanada, aus Deutschland diverse Matches von den einzelnen Promotions sehen werden. Samstag geht es dann weiter mit dem wahrscheinlich größten Karat-Tag, mit den angesprochenen 1600 Zuschauern wahrscheinlich. Und am Sonntag gibt es dann einen WXW Now Feature-Event, der eben auch für WXW Now aufgezeichnet wird am Nachmittag bzw. um die Mittagszeit. Da wird auch Walter antreten, da ist er entsprechend angekündigt dafür. Und am Abend geht es dann noch mit dem Finaltag weiter. Ja, und dazwischen haben wir Samstagabends dann für die noch nicht genug bekommen, auch noch die berühmt-berüchtigte Aftershow-Party, wo man auch mit einigen der Wrestlern und der internationalen Fans sozusagen bis in den Morgen hineinfeiern kann. Also wirklich ein gepacktes Wrestling-Wochenende, wo man eine ganze Menge mitnehmen kann, wenn man das möchte.
Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr viel Wrestling, was wir uns da anschauen können. Sehr vielfältiges Wrestling auch. Und ich würde damit mal sagen, steigen wir doch jetzt hier mal in das Teilnehmerfeld und dann auch vor allem dann auch wirklich in die Vorschau auf die Erstrunden-Matches und auf die Turniertage hier mal ein. Ihr habt es gesagt, es ist ein anderes Turnierfeld, was wir hier diesmal haben. Zum einen mit wirklich Talenten auch von der WXW, die bis jetzt noch nicht so im Mittelpunkt gewesen sind. Rotation und Julian Pace hat der Alex gerade eben schon angesprochen. Aber auch viele wirklich Neulinge, die wir auch bei der WXW noch nie gesehen haben. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich freue mich beispielsweise mega auf jemanden wie ein Cara Noir, den ich nur von Progress kenne, aber noch nie live gesehen habe. Wir haben bekannte Leute auch dabei, wie einen Eddie Kingston beispielsweise, einen Leo Rush haben wir eben dabei. Alex, wer sind da so die Namen, die dir so sofort entgegenspringen quasi? Auf wen freust du dich besonders?
Das ist ultra schwierig zu sagen, denn es sind einige Namen dabei, die mir erstmal überhaupt nichts gesagt haben. Black Taurus beispielsweise, ja. Mexikaner, das ist eine ziemliche Kante, soweit ich das vernommen habe, und der auch eine relativ große Nummer ist in Lateinamerika. Und der ist jetzt einfach mal in Deutschland, den hat man aber hier noch nie gesehen. Das sind Namen, auf die freue ich mich, bei diesen Namen war ich sehr verwundert, als sie angekündigt worden sind. Black Taurus, Puma King, das ist auch so, das sind alles so Namen, wo man sagt, okay, wo haben sie die denn ausgegraben? Sehr interessant. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, immer wenn solche Namen aufgetaucht sind, wo man nichts mit anfangen konnte, das waren dann nachher die Showstealer. Da freue ich mich drauf, solche Leute mal sehen zu können. Das passiert ja auch nicht alle Tage, dementsprechend. Natürlich ist das gerade immer auch so ein bisschen Spotlight für, ja, außenstehende Indie-Stars, so möchte ich es mal umschreiben, die man sonst eben nicht jede Woche bekommt. Heißt aber nicht, dass die anderen von WXW nicht auch was beizutragen haben. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, Julian Pace freue ich mich persönlich richtig drauf. Der Junge ist seit so vielen Monaten gut und richtig steil unterwegs. Da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Erst und Match reden wir gleich drüber. Das wird höchst interessant, finde ich. Ja, Shigeiro Irie ist einer. Der hat so ein bisschen, ich würde mal sagen, den Daisuke Sekimoto-Platz übernommen, was die Japaner angeht, den man inzwischen sehr, sehr gern sieht und der auch richtig gute Reaktionen bekommt, wenn der Beast-Mode loslegt. Dann ist die Halle, ja, dann kocht die. Da freue ich mich richtig drauf. Also da sind viele, viele Sachen dabei. Du hast gerade Cara Noir angesprochen. Ist für mich zum Beispiel ein relativ unbeschriebenes Blatt, weil ich Progress nicht regelmäßig verfolge. Ich kenne den Namen, habe ihn aber noch nie gesehen, außer der eine Auftritt, der bei WXW passiert ist. Und das war im Endeffekt ein Entrance.
Also das hat schon gereicht.
Das hat schon gereicht, war sehr beeindruckend. Aber was er im Ring zeigen kann, darüber liest man sehr viel, darüber hört man sehr viel, aber ich habe es noch nicht wahrgenommen. Ist sicherlich auch ein Name, da werden wir drüber sprechen, auch im Nachgang.
Genau das. Markus, was sagst du zu so Namen wie einem Chris Ridgway, Mike Bailey haben wir hier noch mit dabei. Klar, auch ein Alexander James und Daniel Maccabi, den wir jetzt auch schon mal häufiger bei der WXW gesehen haben. Auch so ein bunter Mix an amerikanischen und kanadischen Talent hier.
Absolut, ja. Also was uns, wir haben sie ein bisschen bei der Sendung, die wir zuletzt aufgenommen haben, also ein bisschen über die Indie-Szene in Europa und den Einfluss von WWE gesprochen haben. Das muss man hier vielleicht noch ein bisschen ansprechen. Also es gibt ja eindeutig eine WWE-WXW-Kooperation in irgendeiner Form. Auch wenn ein bisschen das wie ein scheues Reh durch die Lande getrieben wird und man sich nicht jetzt genau darauf äußern möchte, was jetzt genau der Deal ist, aber es ist relativ eindeutig, dass da eine Zusammenarbeit da ist. Und das bringt jetzt natürlich auch, wenn man sich das aktuelle Teilnehmerfeld anschaut, ein bisschen Einschränkungen mit, weil es ist relativ klar, durch diese WWE Corporation werden wir eher keine AEW-Namen sehen. Es ist ein bisschen schwierig mit Ring of Honor etc. Einige der Namen sind aber durchaus im Indie-Wrestling auch in den USA aktiver. Also teilweise einige Namen, Black Taurus, Puma King zum Beispiel, die sind auch bei Impact und MLW zu sehen gewesen in letzter Zeit. Bandido ist bei Ring of Honor unter Vertrag. Also so ganz ausschließen tut man es nicht, aber gewisse größere Namen, die man vielleicht vor ein paar Jahren noch versucht hätte zu bringen, sind jetzt vielleicht einfach nicht möglich. Ja, gerade Bandido und Eddie Kingston hätten ja schon beim World Tag Team Festival auftreten sollen, konnten dann teilweise verletzungsbedingt, beziehungsweise ich glaube bei Eddie Kingston war es ein Familiennotfall, nicht da sein. Umso schöner, dass sie jetzt sozusagen nochmal nachgereicht werden. Mit Leo Rush haben wir auch tatsächlich jemanden, der bei WWE unter Vertrag ist, der auch regelmäßig im TV bei NXT und bei 205 Live zu sehen ist. Ja, Cara Noir finde ich persönlich sehr interessant, habe mir gestern auch mal kurz ein bisschen was angesehen von ihm. Für diejenigen, die einen kleinen Vorgeschmack haben wollen, es gibt von Riptide auf YouTube ein paar Gratis-Matches, unter anderem gegen Pac und gegen Mike Bailey. Cara Noir, Mike Bailey könnten wir ja vielleicht sogar sehen am kommenden Wochenende. Das waren sehr unterhaltsame, sehr gute Matches, also da freue ich mich schon sehr darauf, auch zu sehen, was Cara Noir da live im Ring bringen kann. Ansonsten, ja, Bandido Julian Pace bin ich sehr gespannt darauf, bin da ganz bei Alex, also Julian Pace hat sich sehr, sehr gut gemacht in den letzten Jahren und ist, muss man dazu sagen, wirklich ein homegrown WXW-Talent, also der hat vorher nichts Wrestling-mäßiges gemacht, der hat wirklich in der WXW Academy begonnen zu trainieren. Und ist sozusagen das, ja, kann man eigentlich sagen, das aktuelle Aushängeschild der WXW Academy, wo man sozusagen sieht, was jemand mit Talent schaffen kann mit diesem Trainerstab, der da zur Verfügung steht. Bin ich sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf Rotation gegen Puma King. Ich glaube, das könnten zwei Lucha High Flying Highlights werden. Rotation war ja selbst auch schon in Mexiko ein paar Monate unterwegs, hat dort auch den Lucha-Style gut gelernt. Also da bin ich sehr gespannt, auch unter anderem auf diese Matches und auch auf Black Taurus gegen Irie. Black Taurus bin ich ähnlich wie Alex, hatte ich noch nicht viel gesehen von ihm. Und ja, das sind beide relativ massiv, können sich aber beide auch schnell bewegen. Also auch das wird für mich ein spannendes Match werden.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, von der Matchqualität müssen wir uns da keine Sorgen machen. Wir haben noch Leute, wie gesagt, wie so ein Chris Ridgway und Mike Bailey, die ja auch eher so in die Kampfsportrichtung gehen. Chris Ridgway, jemand, der in den vergangenen Jahren auch wirklich durchgestartet ist. Mike Bailey haben wir eben schon diverse Male auch bei der WXW für längere Zeit gesehen. Haben wir auch hier auf dem Patreon Steady-Kanal von Headlock haben wir da übrigens auch ein längeres Interview mit ihm schon mal geführt. Also auch ein sehr, sehr, sehr talentierter Mann. Ein absolut natürliches Babyface, der eigentlich immer bei den Fans gut ankommt, und wenn man da mal ein Match von ihm sich rauspicken möchte, Mike Bailey gegen Bobby Guns von vor einigen Jahren vom Karat, auf jeden Fall ein Match, was man da im Hinterkopf behalten müsste. Wir haben natürlich auch noch so ein bisschen anderes WXW-Talent hier. Wir haben beispielsweise noch einen Alexander James, der zuletzt in einer, naja, ich sag's mal, von vielen auch ein bisschen kritisierten Fehde gegen Jon Simmons irgendwie gesteckt hat und der jetzt hier eben auch seinen Spot bekommt. Jemand, der auch immer gesagt hat, dass er sehr mit WXW verhaftet ist und dass er eigentlich auch hier ja seine Homebase eigentlich hat, ähnlich wie es ein Timothy Thatcher auch schon getan hat. Wir haben einen Jon Simmons, der für viele hier der einer der großen Mitfavoriten ist, der ja schon in den vergangenen Jahren als großer Favorit hier ins Turnier gehen hätte sollen und sich dann aber schwer verletzt hat. Lucky Kid, Vorjahressieger, dürfen wir auch nicht vergessen. Und auch ein Marius Al-Ani, der nach der Suspendierung wieder dabei ist und hier dann eben auch angegriffen hat. Ich finde, es ist ein relativ spannender Mix einfach. Ein guter Mix aus verschiedenen Styles. Wir haben die Big Men, wir haben dann auch wirklich Leute, die so ein bisschen Strong-Style irgendwo mitbringen. Wir haben die Techniker, wir haben die High-Flyer. Und wir haben, ich habe es gerade schon angesprochen, auch so jemand wie Leo Rush. Ich hoffe, dass er wirklich fit ist. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Es gab ja die Geschichte, dass er sich wohl bei einem Match irgendwelche Verletzungen im Gesicht zugezogen haben soll in den USA. Bis jetzt gibt es keine Absage oder keine negativen Informationen darüber. Hoffen wir einfach, dass er fit ist. Weil der bringt eben auch noch was ganz anderes mit dazu. Und der ist ja wirklich jetzt jemand, der sich bei NXT dann jetzt wirklich auch nochmal toll entwickelt hat, finde ich. Also er nochmal gezeigt hat, was er kann. Und Bandido, ihr habt es gerade schon richtig angesprochen, ehemaliger Bowler-Sieger bei Ring of Honor und so weiter und so fort. Eine große Nummer. Das ist schon ein gutes Teilnehmerfeld in dem Rahmen, was heutzutage eben im Indie-Wrestling noch möglich ist, weil, ihr habt es gerade auch schon angesprochen, durch die ganzen Festverträge, egal ob es bei New Japan, bei Ring of Honor, bei AEW, der Markt ist dünner geworden. Ich glaube, diese Art von Indie-Wrestling-Festival, was man jetzt hier schon präsentiert, in Verbindung mit der WXW-Identität, die man hier nochmal hervorhebt, da sind ein paar spannende Matches dabei hervorgekommen. Und da werden wir jetzt einfach mal drüber sprechen. Gehen wir doch einfach mal die Kämpfe hier mal durch. Wir haben als erstes Match, was ja quasi schon im vergangenen Jahr festgelegt worden ist, nee, stimmt gar nicht, was Anfang des Jahres festgelegt worden ist, Marius Al-Ani gegen Cara Noir. So, Markus, was glaubst du, wie geht das hier aus? Was erwartest du dir hier für einen Kampf?
Das ist schwierig zu sagen, weil ich denke, Cara Noir, muss man dazu sagen, ist der aktuelle Progress-Champion, also auch in der sozusagen ein bisschen Partnerliga in England, sozusagen der Top-Mann im Moment. Al-Ani eben nach seiner Suspendierung, für diejenigen, die es nicht wissen, da gab es, ich glaube, im Oktober, Anfang Oktober, Ende September letzten Jahres einen Vorfall bei einer kleineren WXW-Show. Da wurde Al-Ani von einem Fan beschimpft und hatte sich da kurz nicht unter Kontrolle, hat diesem Fan, glaube ich, eine Ohrfeige verpasst. Und da hat die WXW dann sozusagen Konsequenzen gezogen und hat ein Gespräch mit ihm gesucht und hat ihn für diesen Vorfall suspendiert. Er ist jetzt Anfang des Jahres wieder zurückgekommen, eigentlich bei einer gemeinsamen Show mit einer französischen Liga in Frankreich. Am 12. und 13. Jänner ist dann sozusagen, hat er bei Back to the Roots seinen großen Auftritt, und nach seinem Match ist dann Cara Noir herausgekommen und ja, hat ihn sozusagen herausgefordert, nonverbal. Das ist jetzt ein bisschen für mich schwierig zu sagen, weil ich denke, Al-Ani ist schon jemand, der in der WXW auch in den nächsten Monaten sicher eine größere Rolle spielen wird, vielleicht sogar bis hinauf in die Main Events, einfach auch, weil das Talent ein bisschen dünner geworden ist. Das haben wir schon angesprochen. Walter und Ilya sind ja zum Beispiel nicht mehr regelmäßig, stehen nicht mehr regelmäßig zur Verfügung. Das heißt, sinnvollerweise würde ich davon ausgehen, dass Al-Ani gewinnt, Allerdings denke ich mir einfach, dass so jemand wie ein Caranoa, vor allem wenn er vielleicht öfter bei WXW zu sehen sein wird, hier auch einen Sieg verdient hätte. Also das muss ich mal ein bisschen offen lassen für mich. Da kann ich nicht, kann ich für mich eigentlich nicht sagen, wie es ausgehen wird.
Alex, wie sieht es bei dir aus? Also wird das hier direkt der Main Event von Tag 1?
Puh, weiß ich nicht. nee, glaube ich nicht. Aber vielleicht kurz ein Vorwort generell zu den Erstrunden-Matches. Was dieses Jahr auch ein bisschen anders ist, gefühlt ist das einzige Match, was ein bisschen den Aufbau hat. Das war in der Vergangenheit auch des Öfteren schon anders. Also ich erinnere mich immer noch an Jörn Simmons, David Starr, was dann leider nie stattgefunden hat beim Karat. Aber da gab es monatelang Aufbau. Das haben wir dieses Mal nicht. Markus hat es gerade gesagt, es gab diese Situation mit Caranoa, dass er einfach mal eine Entrance macht, der wunderschön war, dann nichts sagt und dadurch im Karat war. Höchst interessante Geschichte, finde ich. War aber natürlich in einer Konstellation, wie Al-Ani sich aktuell präsentiert, natürlich interessant. Denn er spricht über die dünnen Engländer, die man hier buchen könnte bei WXW. Damit hat er keine Lust drauf. Das ist natürlich schön, dass dann so einer rauskommt. Also Wrestling funktioniert nach wie vor manchmal auch einfach. Es ist natürlich schwierig. Markus hat es gerade gesagt, Progress Champion. Jetzt hast du natürlich mit Progress eine Promotion, die ganz offensichtlich auch mit WWE eine Kooperation geschlossen hat. WXW zumindest gibt es da Annäherungen und es gibt Zusammenarbeiten. Dementsprechend glaube ich, ist es kein Zufall, dass Caranoa da ist. Nicht nur, weil er ein großer Name ist in England inzwischen, sondern weil er generell auch auf dem Fokus oder unter dem Radar schwebt, über dem Radar so rum, von WWE. Dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass er weit kommt. Aber Markus hat es gerade richtig gesagt. Marius ist wieder da und hat seitdem vor allen Dingen auch, große Siege geholt. Er hat den Obertraubling Ilja und Jörn Simmons besiegt, also dementsprechend der geht mit einem gewissen Vorschuss rein und seit er wieder da ist und in seiner neuen Rolle, ich sag's mal noch ein bisschen tougher, nicht mehr nur Mr. No Bullshit, sondern jetzt noch quite frankly, sag ich mal. Das ist eine interessante Geschichte, das macht Al-Ani für mich auch interessanter, als er zuletzt war. Ich habe so das Gefühl, er hat jetzt einen Weg gefunden, mit seinem Gimmick zu arbeiten, besser denn je. Und das würde dafür sprechen, dass Al-Ani gewinnen muss. Rein für WXW wäre das auf langfristige Sicht natürlich sinnvoll. Jetzt haben wir aber das Problem, Karat ist eben auch so ein bisschen losgelöst vom normalen WXW-Programm. Das haben wir in der Vergangenheit öfter schon gesehen. Dass dann nicht unbedingt das passiert, was für ihre langfristige Planung gut ist, sondern dass vielleicht das passiert, was für diesen Special Showcase, für dieses Wochenende sinnvoll ist. Und dementsprechend könnte es auch Caranoa werden. Ultra schwierig. Ich lege mich trotzdem fest, Al-Ani macht das Ding hier, einfach weil ich glaube, dass er das Ding nicht gewinnen wird, aber dass er weit kommen wird.
Ja, da bin ich bei dir. Ich sehe auch Marius Al-Ani als einen der nicht ganz großen Favoriten, aber zumindest so in der zweiten Reihe als jemand, der das Ding hier holen könnte. Und du sagst es ganz richtig, es ist wirklich ja so, dass man inzwischen ja auch davon ausgehen muss, dass eigentlich die meisten Fly-Ins eher hier so ein bisschen dekoratives Beiwerk sein werden, um vielleicht auch die Leute von WXW einfach noch so ein bisschen anzuheben und um da gute Matches zu präsentieren. Wir haben letztens über die Storyline-Entwicklung bei WXW gesprochen, dass es da eben immer schwieriger wird, langfristige Geschichten zu erzählen. Ich denke auch, dass wir am Ende des Turniers auf jeden Fall einen Turniersieger haben werden, der aus der WXW-Reihe kommen wird. Das ist nicht Marius Al-Ani in meinen Augen, das ist jemand anders, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Aber in diesem Fall glaube ich auch, dass Marius Al-Ani hier gewinnen muss, einfach weil es so schön zu seinem Charakter jetzt passen würde. Und der darf noch ein bisschen sich durch die vielleicht auch kleineren, schmächtigeren Hüpfer irgendwie da durchboxen und muss dann vielleicht irgendwo im Halbfinale oder so die Segel streichen. Hier sehe ich ihn auf jeden Fall als Gewinner. Schauen wir mal. Nächstes Match, Alexander James gegen Leo Rush. Ich habe es gerade gesagt, Alexander James, ja eher jemand, sehr technisch bewandert, muss man sagen. Ausstrahlung ein bisschen schwierig hier und da. Aufbau in den vergangenen Monaten auch irgendwie ein bisschen problematisch. Das ist nicht ganz rund gelaufen. Leo Rush auf der anderen Seite, ein großer Name von NXT im Rahmen der WWE-Kooperation, so nennen wir es einfach mal, jetzt hier eben mit rübergekommen. Alex, was erwartest du dir hier von dem Match? Weil natürlich ein Alexander James jetzt nach den Niederlagen gegen Jörn Simmons, der muss sich ja eigentlich schon fast wieder hinten anstellen.
Nicht eigentlich, er muss sich hinten anstellen. er hat ja auch gesagt, er ist gescheitert, das weiß er auch, aber er hat alles erreicht in dem Sinn, denn die Leute reden über ihn und da hat er nicht ganz Unrecht, denn über diese Fehde mit Jörn Simmons hat man gesprochen. Und jetzt wäre es natürlich ein leichtes gewesen, ihn gegen Jörn Simmons zu stellen. Das tut man jetzt an der Stelle noch nicht, sondern man stellt ihn gegen Leo Rush. So, und jetzt haben wir da aber auch wieder eine kleine Connection, denn beide haben eine CZW-Vergangenheit. Das ist nicht ganz unwichtig, glaube ich. Sie sind auch schon mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, in einer gewissen Konstellation aufeinander getroffen. Das war 2015 in West Virginia. Wer kennt es nicht? Primal Conflict Wrestling. War allerdings ein 4-Way Tag Team Match. Das heißt, die kennen sich auf jeden Fall. Das macht natürlich Sinn, die beiden Jungs dann in den Ring zu stecken. Da kann sicherlich was Gutes bei rumkommen und da wird auch was Gutes bei rumkommen. Normalerweise würde ich sagen, James müsste eigentlich noch auf Jon Simmons treffen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er Jon Simmons sogar aus dem Turnier schmeißen wird nach dem Verlauf der Fehde. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, wenn er gegen Leo Rush geht. Kann mir durchaus vorstellen, dass man Leo Rush wirklich nutzt als Katalysator für denjenigen, der später das Ding gewinnen wird. Dementsprechend lege ich mich fest, hier wird es Leo Rush machen und James wird in den Folgetagen wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise nochmal mit Jon Simmons zu tun haben. Bin ich mir sicher, dass da nochmal was kommt.
Eieiei. Markus, was sagst du hier? Wer holt hier das Ding?
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich denke auch, dass Leo Rush da auf jeden Fall eine Runde weiterkommt. Ich muss da auch wieder ein bisschen kurz die Politik ansprechen, was bei 16 Karat ja nicht ist. Also wir erfahren die Erstrunden-Matches. Es wird uns aber eigentlich nie ein Turnierbaum im Vorfeld irgendwie präsentiert. Das heißt, wir wissen zwar nach Tag 1, wer weiter ist, aber wir wissen an Tag 2 dann nicht, wie die einzelnen Matches aussehen. Jetzt haben wir da ein paar Leute, Bandido zum Beispiel, der tatsächlich bei Ring of Honor unter Vertrag steht. Und hier ist dann die Frage, je nachdem, wie sich der Turnierbaum weiterentwickelt, möchte man ein Leo Rush oder darf man ein Leo Rush gegen Bandido-Match überhaupt zeigen und wer würde das dann gewinnen? Das jetzt nur mal so als ein Beispiel. Das heißt, ich sehe Leo Rush schon weiterkommen, aber ich sehe ihn zum Beispiel nicht bis ins Finale kommen, weil ich mir denke, dass das dann vielleicht ein bisschen zu kompliziert wird mit den Matches, die man zeigen kann, darf, möchte. Alexander James, Jon Simmons, bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Fehde noch irgendwo nochmal aufflammt. Wir hatten jetzt dieses Barbed Wire Cage Match, das war eigentlich für mich ein klassisches diese Fehde ist jetzt vorbei Match. Möchte ich aber nicht ausschließen, dass vielleicht der eine dem anderen in irgendeiner Form noch ein Match kostet oder sich sonst irgendwie in das Ganze einmischt. Aber ich sehe hier auch Leo Rush weiterkommen.
Ja, in Ergänzung dazu vielleicht. Gerade weil diese Konstellation eigentlich mehr oder minder abgeschlossen ist und James als klarer Verlierer rausgeht, habe ich eben stark damit gerechnet, dass da nochmal was kommt und er eben, wie gesagt, Simmons ausschalten könnte. Denn Jon Simmons zählt, das hat Olaf ja schon gesagt, als großer Favorit, was die WXW-Leute angeht, der auch zuletzt fast alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, diesen Twist halt nochmal einbaut. Aber das widerspricht natürlich, wie gesagt, der Ansetzung mit Leo Rush. Also da bin ich durchaus bei euch.
Ich bin jetzt mal konträr zu euren Tipps hier. Ich sage, dass Alexander James das hier gewinnt und zumindest eine Runde weiterkommt, weil ich sehe einen Leo Rush nicht in der Position, dass er hier innerhalb des Turnierfelds wirklich so die große Nummer ist. Ich sehe ihn eher als Special Attraction, der dann an Tag 2 und Tag 3 die bunten Matches irgendwie füllen kann. Aber ich sehe ihn nicht als den großen Mitspieler hier innerhalb des Turniers. Und ich glaube, dass man hier eher versucht, einen Alexander James wieder aufzubauen nach dieser Niederlagenserie gegen den Jon Simmons und dass ein Leo Rush sozusagen ein Stein ist auf dem Wege dazu, dass man den Alexander James wieder ein bisschen auf Vordermann bringt, damit man ihn auch wieder ernst nimmt. Deswegen glaube ich, dass er hier weiterkommen wird, der gute Alexander James.
Gut, guter Punkt. Ja. Was ich vielleicht noch sehe, ist, wo man Leo Rush noch gut einsetzen könnte, falls David Starr, da kommen wir dann später noch dazu, Samstag den WXW World Unified Wrestling Titel gewinnen sollte von Bobby Guns, dann würde sich für mich ein Leo Rush gegen David Starr Match am Sonntag anbieten, denn die beiden haben eine Vergangenheit, die haben damals bei Broken Rules 2016 in einem Tag-Team-Titel-Leiter-Match gegen A4 verloren, also die waren gemeinsam schon mal Tag-Team-Partner und David Starr ist ja sozusagen das Aushängeschild gegen die großen Promotions, gegen die WWE und Leo Rush steht dort natürlich unter Vertrag. Das heißt, das könnte sich durchaus als Titelmatch am Sonntag noch anbieten, wenn Leo Rush dann nicht weiterkommen sollte bis ins Finale.
Was du hier für Ideen raushaust, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber absolut richtig. Interessant, da würde ich auch gerne nochmal auf den Punkt mit WWE eingehen. Tassilo Jung hat ja bei den Kollegen von Ringfuchs drüber gesprochen, dass WWE aktuell keinen Einfluss auf das Produkt nimmt. Dementsprechend würde das ja eigentlich dafür sprechen, dass diese Ansetzung erstmal möglich ist. Ne? Ich stelle es mal so in den Raum. Sehr interessanter Punkt. Also Leo Rush gegen David Starr könnte ich mir natürlich gut vorstellen. Du hast gerade gesagt, aufgrund der Geschichte, die beiden haben und natürlich eben gerade diese Independent gegen WWE Nummer, das ist natürlich eine spannende Geschichte, wenn das wirklich so passiert. Wobei, ob Davids da wirklich noch so independent ist, da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, da spekulieren viele drum. Ich habe auch letztens schon gemeint, warte mal ab. Dann wird David Starr Champion und dann kommt irgendwie raus, dass er doch woanders hingeht. Na, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Aber ich finde diese ganzen Konstellationen, finde ich einfach sehr spannend. Und wie gesagt, Leo Rush sehe ich eher als jemand, der die Showstile hier noch kreieren kann. Vielleicht auch in einem Multi-Man-Match am Samstag oder dann eben auch in einem Title-Match von mir ist am Sonntag. Aber ich glaube nicht, dass er hier die große Nummer innerhalb des Turniers sein wird. Weil dafür, muss ich sagen, ist er auch nicht groß genug, obwohl er letztens noch Gold bei WWE getragen hat. Schauen wir mal. Nächstes Match. Bandido gegen Julian Pace. Wir haben es gerade schon angesprochen. Julian Pace, der Aufsteiger bei der WXW. Bandido inzwischen wirklich ein Household Name im amerikanischen Independent Circuit. Irgendwo zwei schnelle Leute, zwei technisch talentierte Leute. Und Markus, ich glaube, das ist gerade für Julian Pace hier ein Match, der wird sich darauf wie Bolle freuen, gegen so jemanden wie ein Bandido anzutreten, oder?
Das glaube ich auch. Also ich denke, das ist auch ein bisschen so vielleicht eine Art Belohnung für ihn, einfach damals zeigen zu können, was er kann. Ich habe Julian Pace jetzt auch schon ein bisschen außerhalb der WXW sehen dürfen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war letztes Jahr bei der Wrestling-Kult-Show. Da ist er erstmals mit Norman Harris aufeinander getroffen in einem, oder im Prinzip als Vorgeschichte zu einem Streetfight. Da habe ich ihn mal ganz anders erlebt, mit einer ganz anderen Intensität, als ich ihn bei der WXW bisher kannte. Der hat jetzt ein bisschen mehr auch schon zeigen dürfen. Auch im Team mit Leon van Gasteren gefällt mir das sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich einer der Showstealer des Abends werden wird. Ob Julian Pace da jetzt wirklich weiterkommt in die zweite Runde, kann ich nicht sagen, weil Bandido doch ein sehr großer Name ist, sehr viel Erfahrung hat, steht aktuell bei Ring of Honor unter Vertrag, ist auch bei CMLL in Mexiko, bei seiner Heimatpromotion nach wie vor aktiv, ist bei Ring of Honor übrigens auch gerade Six-Man-Champion mit Flamita und Rey Oros, die haben wir beide in der Vergangenheit auch schon bei der WXW gesehen. Also es wird auf jeden Fall sicher ein sehr schnelles, sehr spektakuläres Match werden, sicher ein technischer und Highflying-Leckerbissen, auf den freue ich mich schon sehr. Ich gehe hier mal davon aus, dass Bandido doch eine Runde weiterkommen wird.
Es ist wirklich die Frage, ne? Will man Julian Pace hier nochmal diesen endgültigen Ritterschlag geben, weil ich glaube, ein Sieg über Bandido könnte das sein, also diese Möglichkeit, ihn wirklich auch im Ansehen der Fans nochmal wieder anzuheben. Alex, hältst du hier diesen Upset und diesen, ich glaube, die Leute würden ja auch ausrasten, wenn hier auf einmal Julian Pace mit einem Einroller oder mit was weiß ich was plötzlich einen Bandido besiegen würde. Glaubst du, man geht hier auf Nummer sicher und sagt, ja klar, Bandido ist der Favorit, das wird ein geiles Match, das hebt Julian Pace an, oder glaubst du, man lässt hier einen Julian Pace eine Runde weiterkommen gegen so einen großen Namen wie eben einen Bandido?
Ultra schwierig zu sagen. Ich würde hier mal in Betracht ziehen, dass Veit Müller am Samstag bei Ambition ist und dementsprechend könnte es natürlich auch noch sein, dass da nochmal irgendwie was passiert in die Richtung, dass er nochmal am Samstag mit eintritt. Da könnte man natürlich auch einen Julian Pace ganz gut gebrauchen. Dementsprechend gibt es natürlich verschiedene Konstellationen, die man da eingehen könnte. Ich glaube aber, Bandido ist einfach der zu große Name aktuell. Das ist wahrscheinlich der heißeste Name im Independent-Bereich aktuell. Wie gesagt, Wola-Sieger bei PWG-Champion gewesen, haben wir gerade schon gesagt. Das sind einfach Sachen, die da dagegen sprechen, dass Julian Pace jetzt an dieser Stelle den Sieg bekommt. Es ist aber natürlich auch die Möglichkeit, einen neuen Lucky Kid zu kreieren. Vielleicht wird Julian Pace Lucky Kid 2020, man weiß es nicht. Letztes Jahr hat auch keiner damit gerechnet, dass Lucky durchgeht und hat große Namen besiegt. Kann durchaus passieren. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich würde es Julian Pace absolut können langsam. So, aber Pace ist natürlich, wie gesagt, auch für Tag-Team-Matches prädestiniert. Andersrum ist Bandido aber auch prädestiniert für Multi-Man-Matches an Tag 2 und 3. Also es geht beide Konstellationen rein. Auf dem Papier ist Bandido klar die Nummer 1 und für mich müsste er das Ding gewinnen. Ich hoffe aber, dass Julian Pace weiterkommt und dass Julian Pace eine gewichtige Rolle spielt bei diesem Karat. Vielleicht sogar der Geheimtipp ist.
Ja. Das ist auch so tatsächlich so ein bisschen meine Vermutung, dass Julian Pace so ein bisschen das Dark Horse innerhalb des Turniers ist und diese berühmte Cinderella-Story, die wir im vergangenen Jahr vielleicht auch mit einem Lucky Kid gehabt haben, dass man sowas einfach nochmal aufgreift, weil das sind ja auch letztlich die Geschichten, die die Leute wollen. Die wollen dann eben diese Überraschungen haben, diese Unwägbarkeiten, und damit kreierst du gleich am Anfang natürlich einen tollen Moment, wenn hier ein Julian Pace nach einem großen Match irgendwie das Ding holen würde. Ich glaube, die Leute würden ausrasten. Und das würdest du für Karat sprechen. Andererseits glaube ich aber eben auch, dass hier ein Bandido das Ding gewinnen wird. Schauen wir mal.
Aber an der Stelle, Olaf, ja? Ich finde es sehr interessant, dass so eine Ansetzung passiert beim Karat. Denn genau das, was jetzt gerade hier in dieser Runde ja auch passiert, wir wissen es schlichtweg nicht. Wir haben jetzt bei allen Matches gesagt, könnte so. Ja? Und das ist eigentlich das Lustige. Normalerweise könnte man bei einem Turnier ja vermuten, dass man in der ersten Runde Matches hat, die relativ eindeutig sind, weil man natürlich große Namen in die nächste Runde bringen möchte. Ich habe das Gefühl, bei diesem Karat ist das überhaupt nicht der Fall. Es gibt eigentlich kein Match für mich, wo ich einen klaren Sieger sehe. Selbst bei Rotation gegen Puma King, da sprechen wir ja gleich noch drüber, ist das nicht die Konstellation, die ich mir vorstelle, sondern es sind alles Matches, wo man sagt, okay, wie können die jetzt schon aufeinandertreffen, wie kann das jetzt schon passieren? Alani, Caranoa, haben wir auch schon drüber gesprochen, beide müssten das Ding gewinnen. Ja? Es macht eigentlich keinen Sinn, irgendjemand von dem rauszuschmeißen. Das Karat hat aber leider den Nachteil, dass Leute rausfliegen werden am Freitag. Und das ist für mich wieder so eine Ansetzung, Bandido gegen Julian Pace, also puh, das Herz schlägt für Julian Pace, Bandido ist aber ein geiler Name. Also, keine Ahnung.
Ja, genau so ist es. Und dann lass doch vielleicht gleich zu dem Match kommen, was du gerade eben angesprochen hast. Dann überspringen wir hier eins in unserer Reihenfolge. Lass doch gleich mal über Rotation gegen Puma King springen. Weil für mich ist das gefühlt eine ähnliche Kategorie wie das Match zwischen Bandido und Julian Pace. Nicht unbedingt, was den Name-Value angeht, weil da ist Bandido und Julian Pace und beide in ihren jeweiligen Bereichen natürlich noch eine Stufe höher anzusiedeln als Rotation und Puma King. Aber wenn ich mir die Storyline-Entwicklung überlege, dann da habe ich eigentlich dieselben Überlegungen wie bei beiden Matches dieselben Überlegungen eigentlich, wenn man sich so überlegt, wer da weiterkommt. Ich denke mir eigentlich, müsste Puma King das machen. Andererseits denke ich mir aber auch, ja, die Leute würden halt mega ausrasten und würden sich total freuen darüber, wenn ein Rotation hier gewinnen würde. Und allein für diesen Moment halte ich es durchaus für möglich und auch für diese Belohnung für ein Rotation. Genau deswegen halte ich es für möglich, dass wir hier auch eine Überraschung sehen. Markus, was glaubst du, was passiert hier?
Ja, hier würde ich tatsächlich davon ausgehen, oder da ist ein bisschen so mein Tipp, dass Rotation tatsächlich hier gewinnen könnte. Er ist teilweise als Trainer in der Academy aktiv und er hat sich auch, er war so ein bisschen weg bei der WXW, im letzten Jahr wieder regelmäßiger aufgetreten und hat sich meiner Meinung nach auch da nochmal steigern können. Er war ein bisschen verletzungsanfällig in der Vergangenheit, das dürfte jetzt ein bisschen besser in den Griff bekommen haben. Prinzipiell wird das sicher ein sehr spannendes Lucha-Match werden mit den beiden, gerade wenn man Puma King schon mal ein bisschen gesehen hat, der kann auch sehr viel, ist auch ein sehr interessanter Highflyer. Und ich denke aber auch für den sozusagen für die Reaktion, dass Rotation hier eine Runde weiterkommen könnte. Ich denke, dass ihm das auch in der Zukunft helfen kann. Vielleicht, dass er dann auch bei irgendeinem Multiman-Match sogar den entscheidenden Pinfall bekommt, dass er sozusagen wirklich ein bisschen der Lucha-Killer wird für die Vergangenheit, weil alles, was man irgendwie noch aus dem Lucha-Bereich, aus dem Hut zaubern kann, vielleicht auch in Zukunft, wäre es dann vielleicht ein bisschen spannend, da immer Rotation als Gegner zur Verfügung zu haben, der dann auch ein bisschen die Möglichkeit hat, in den Augen der Fans das Ding zu machen. Puma King habe ich schon angesprochen, sehr interessanter Wrestler auch, ist derzeit bei AAA zu sehen, war auch bei New Japan in der Vergangenheit, bei DDT, bei PWG mit dabei, war zuletzt auch bei Impact und MLW zu sehen im US-TV. Das heißt, das ist auf jeden Fall kein kleiner Name und wäre schon sehr interessant, wenn Rotation ihn da besiegen könnte.
Ja, wobei ich sagen muss, Puma King, jetzt ganz subjektiv, ist jetzt für mich jemand, wo ich sage, gut, dem würde es jetzt auch, also der spielt A für mich in der Abfolge im Turnier keine so große Rolle. Und sehe ich eher als einen schönen Zusatz innerhalb des Turniers, oder? Ja, deswegen, ich glaube, hier ist auf jeden Fall die Möglichkeit eines Upsets, glaube ich, fast noch eher gegeben als bei Bandido gegen Julian Pace. Alex, wie siehst du das Match hier?
Ja, du hast gerade das gesagt, was ich jetzt gesagt hätte, nämlich, ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit hier größer ist als bei Julian Pace. Interessant ist ja, dass beide über das Turnier oder die Turniere in Oberdraubling noch in den Karatkader gerutscht sind. Sehr, sehr ähnliche Vorzeichen, kriegen beide große Namen, kriegen beide, ja, diese Lucha-Style-Gegner, was passt natürlich bei Rotation. Bei Puma King kommt aber dazu, und das ist der einzige Fakt, den Markus noch nicht genannt hat, dass er bereits mit Black Taurus geteamt hat. Ja, das spricht natürlich wieder ein bisschen dafür, dass wir in den Folgetagen die beiden vielleicht als Tag-Team sehen könnten. Böse Zungen behaupten ja, Rotation ist nur drin wegen den Mexikanern. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er da weiterkommt und eben hier den Upset schafft, den dann vielleicht Julian Pace nicht schafft. Je nachdem, wie die Reihenfolge ist im Turnierverlauf oder am Freitagabend von der Reihenfolge her, kann das durchaus sein, dass man nur einen von beiden oder halt beide weiterkommen lässt. Ich glaube aber, das wird bloß einer sein und das ist, glaube ich, eher Rotation, weil Puma King für mich der kleinere Name gegenüber Bendito ist. Und das muss man ja einfach mal festhalten an der Stelle. Das ist, glaube ich, das, worauf du gerade hinaus wolltest auch. Dementsprechend stelle ich mich eher darauf ein, dass wir Puma King spätestens an Tag 3 im Team sehen werden. Und da kann ja Rotation auch wieder dazukommen. Dann haben wir wieder die mit mexikanischen Input angehauchten Wrestler vielleicht wieder alle beisammen, die dann nicht mehr im Turnier sein könnten. Dementsprechend, das wird, glaube ich, passieren. So ein Lucha-Style-Multiman-Match hat immer gut funktioniert in der Vergangenheit. Warum soll man das diesmal nicht machen?
Ja. Auf jeden Fall. Und gerade diese chaotischen Tag-Team-Matches gehören ja auch zum Tag 3 des Karats eigentlich dazu. Da wollten wir auch nachher noch mal ganz kurz drüber sprechen. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade die Mexikaner, die wir hier haben, die können da richtig abreißen einfach am letzten Tag. Vielleicht mit in Verbindung mit den schnellen Leuten von der WXW noch oben drauf. Das wird spannend sein zu sehen. Und ich habe auch gerade noch so überlegt, Mensch, wenn wir so über Verstrickungen hier sprechen und dann auch vielleicht über die nächste Runde des Turniers, man darf ja auch nicht vergessen, dass auch zum Beispiel eine Jon Simmons und eine Rotation auch eine kleine Vergangenheit haben miteinander. Ne? Da gab es Tag-Team-Matches, die beiden hatten so ein bisschen eine merkwürdige Partnerschaft irgendwo, wo auch dann Jon Simmons dem guten Rotation hier wirklich den zum Fraß vorgeworfen hat, mehr oder weniger. Und vielleicht baut man das auch noch wieder ins Turnier ein. Vielleicht gibt es dann in der zweiten Runde, beziehungsweise dann das Viertelfinale, das ist ja nicht die zweite Runde, vielleicht kriegen wir dann Rotation gegen Jon Simmons und dass Rotation dann hier auch mal vielleicht aggressive Seite zeigen kann, weil die sind zwar nicht im Streit auseinandergegangen, aber ich glaube, die besten Freunde sind es dann eben trotzdem nicht. Könnte man hier eben auch nochmal aufgreifen. Also ich könnte mir hier eben auch vorstellen, dass Rotation das Match hier gegen Puma King gewinnt, weil Puma King jetzt für mich keine große Relevanz innerhalb des Turniers hat.
Hast du gerade Rotation aber ins Finale gebucht? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, in die zweite Runde.
Ja, und dann gewinnt er gegen Jon Simmons. Habe ich richtig verstanden?
Nein, das nicht. Das nicht.
Ja gut, aber interessant wäre das natürlich. Also ich meine, das ist nichts, womit man rechnet. Ne? Und Karat, da passieren Sachen, die passieren sonst nie. Also dementsprechend weiß ich nicht, wo das hingehen kann.
Es ist natürlich auch so ein bisschen Fantasy-Booking, was wir dann hier so ein bisschen betreiben.
Ja, das gehört doch dazu. Spekulieren, ja, eben, Olaf.
Genau,
ne? Das.
Genau. Ansonsten macht das ja auch keinen Spaß. Ich weiß auch immer, die Fahrten zum Karat bestehen eigentlich nur daraus, was könnte man dann heute sehen? Oh, was passiert da und da? Das ist das Schöne an so einem Turnier und das macht ja auch den Reiz von so einem kompletten Wochenende irgendwie aus, dass man von Tag 1 bis Tag 3 wirklich mitfiebern kann, mitspekulieren kann und dann eben auch die Geschichten, die innerhalb des Turniers entstehen. Das ist das, was so Turniere ganz besonders macht und da freue ich mich dann eben im Speziellen schon drauf. Kommen wir mal zu einem Match, was für mich so ein bisschen unter dem Radar läuft tatsächlich. Und das ist Daniel Makabe gegen Eddie Kingston. Daniel Makabe, auch hier versierter Techniker, jetzt nicht die allergrößte Charisma-Bombe im Ring. Eddie Kingston, ein Brawler, den wir natürlich irgendwo hier kennen, schon längere Zeit bei CZW erfolgreich gewesen, bei Ring of Honor und überall eigentlich in allen amerikanischen Indie-Promotions ein großer Name gewesen. Muss ich aber dazu sagen, ich bin kein Eddie Kingston-Fan. Daniel Makabe habe ich bis jetzt relativ wenig von gesehen. Ich bin hier eher drauf gespannt, wie diese Styles zusammenpassen, weil Eddie Kingston auch hier und da mal wieder so ein bisschen, ich sag's mal ganz böse, ein bisschen sloppy manchmal sein kann, so ein bisschen hingerotzt mit seinem Style. Markus, was glaubst du, wie passt das hier zusammen und wen siehst du hier als Favoriten?
Ja, ist auf jeden Fall ein Styles-Clash, wie du schon sagst. Makabe ja eher auch ein bisschen ein Submission-Wrestler, hatte auch in seiner Heimat-Promotion in Seattle bei 3-2-1 Battle eine Match-Serie gegen Timothy Thatcher, die ihn da auch sehr geprägt hat. Also ich erinnere mich, ist auch ein sehr sympathischer Typ. Beim Media Center letztes Jahr hat er ein sehr emotionales Interview gegeben, wo er auch über seine Vergangenheit mit Tim gesprochen hat. War für die WXW dann auch in Toronto bei Ambition aktiv und wir haben ihn das erste Mal hier gesehen letztes Jahr bei der Tag League im Oktober, beim Tag Team Festival. Und Eddie Kingston haben wir zuletzt gesehen, eigentlich 2013 im 16 Karat, der hätte eben auch beim Tag Festival als Partner von David Starr sein sollen, ist dann kurzfristig ausgefallen. Ja, also ich denke eben, wie du sagst, Maccabi könnte hier sozusagen den einen oder anderen Submission-Hold vielleicht durchbringen, gerade wenn Kingston ein bisschen sloppy wird mit seinem Gebrawle. Könnte aber meiner Meinung nach ein bisschen ein Sleeper-Match des Wochenendes sein. Also ich denke, dass das besser werden könnte, als wir uns das jetzt vorstellen. Ich sehe da eher Maccabi weiterkommen in dem Fall, weil ich denke, dass das jemand ist, den wir vielleicht bei der WXW auch in Zukunft noch öfter sehen werden. Und das ist, der hat so ein bisschen den Underdog-Charakter, wo ich mir denke, dass der auch bei den Fans entsprechend gut ankommen wird, langfristig.
Na, ich weiß ja nicht. aber ich weiß gar nicht, was ich von diesem Match erwarten soll. Das ist eigentlich so ein Match, das interessiert mich nicht so besonders, sage ich ganz ehrlich. Ich bin ja kein großer Eddie Kingston-Fan. Maccabi durchaus okay, aber jetzt auch nicht jemand, der mich bis jetzt super gefesselt hat. Deswegen, das ist so ein Match, da ziehe ich mich hier mit dem Tipp erstmal raus. Ich würde grundsätzlich eher so Richtung Eddie Kingston tendieren. Alex, wie siehst du das?
Ja, ich tendiere auch Richtung Eddie Kingston, einfach weil wir nicht alle großen Namen in der ersten Runde rausschmeißen können. Das ist das eine. Und das zweite ist, Eddie Kingston hat ja auch eine Evolve-Vergangenheit, was wieder ein bisschen für WWE spricht. Dementsprechend ist da ein bisschen Stallgeruch vielleicht auch mit dabei. Und Eddie Kingston, wenn wir den jetzt auch noch rausschmeißen in der ersten Runde, dann haben wir wirklich bloß eine Rotation gegen Julian Pace als Finale. Und das weiß ich nicht, ob das passieren wird auf der ganz großen internationalen Bühne. Dementsprechend glaube ich nicht, dass Eddie Kingston da früh die Segel streichen wird. Und Herr Maccabi ist natürlich interessant, weil er ist noch nicht groß in Erscheinung getreten, hat noch nicht die ganz großen Reaktionen bekommen, erinnert mich aber so ein bisschen natürlich an Timothy Thatcher. Die Vergangenheit der beiden ist angesprochen worden, könnte mal so ein, ja, das ist so ein Schläfer, der mal irgendwann auftaucht und dann mal ja, richtig hinlangt. Und der Typ ist ein Workhorse, ja, der hat 2019 60 Matches bestritten. Also er ist quasi immer unterwegs und ist vor allen Dingen auch weltweit unterwegs und jetzt eben wieder bei WXW des Öfteren oder in letzter Zeit des Öfteren mal als zum Einsatz gekommen, eben auch in Toronto, haben es angesprochen. Das ist einer, den wir sicherlich des Öfteren noch sehen werden. Ich glaube aber nicht, dass das hier Einfluss haben wird beim Karat, denn Eddie Kingston ist natürlich international gesehen der größere Name und auch der bekanntere Name. Und das ist sicherlich auch zu berücksichtigen, was die Beachtung angeht, nach außen für Medienvertreter auch in den Staaten und in UK. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass Eddie Kingston das hier machen wird. Und glaube ich, wird nicht viel anbrennen für Eddie Kingston.
Denke ich auch. Eddie Kingston übrigens aktuell ja auch relativ aktiv bei Progress, trifft hier Ende des Monats beispielsweise auch auf den Ilya Dragunov und hat sich da zuletzt gezeigt und hat den unter anderem attackiert. Also ich glaube auch, dass gerade Eddie Kingston so ein bisschen Gefallen hier am Wrestling in Europa irgendwo gefunden hat. Ich denke auch, dass er das hier machen wird. So rein vom Bauchgefühl her. Mehr kann ich dazu jetzt irgendwie nicht sagen. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Nächstes Match. Wir haben hier Mike Bailey gegen Chris Ridgeway. Beide haben wir gerade eben schon angesprochen. Beide mit einem Kampfsport-Background. Beide wirklich Leute, die mit harten Tritten und Schlägen hier austeilen können. Aber eben auch mit gerade Mike Bailey, auch mit den spektakulären Aktionen. Auch Leute, die wir ja auf dem erweiterten Radar inzwischen schon gehabt haben. Wie gesagt, Mike Bailey hatten wir schon häufiger da und Chris Ridgeway wollte man immer mal bei WXW sehen. Alex, wen siehst du hier im Vorteil? Ich würde eigentlich auch hierzu, ich würde eher zu Mike Bailey tendieren, obwohl gefühlt für mich Chris Ridgeway mittlerweile ein größerer Name ist.
Oh, ob es der größere Name ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass Ridgeway das machen wird. Einfach, weil er vielleicht greifbarer ist für die Zukunft. Das ist das eine. Er ist zwar häufig bei Noah in Japan unterwegs gewesen in der Vergangenheit, vielleicht auch wieder in Zukunft, weiß ich nicht, ist aber auch bei Progress unterwegs, da eher in der Midcard, hat aber auch schon gegen ziemlich große Namen im Ring gestanden. O'Reilly, Devlin, Ospreay, Thatcher, Zack Sabre Jr., David Starr, da gibt es einfach viele Konstellationen, die man auch irgendwann mal bei WXW nochmal machen könnte. Also zumindest gegen Starr kann ich mir das gut vorstellen. Das ist auch einer, der sich ja den Allerwertesten aufreißt in den letzten Jahren und der für mich in Europa ja, interessanter ist als ein Mike Bailey, weil ich glaube, Mike Bailey haben wir jetzt ein paar Mal gesehen und sind wir ehrlich, Mike Bailey ist natürlich spektakulär, aber wenn wir ihn ja des Öfteren sehen würden im normalen Programm, ist es dann auch schnell ausgelutscht. Also dieser Fingerstand, ja, okay, den kann man einmal machen, aber den macht er ja dann doch des Öfteren bei anderen Promotions auch. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal brauchen. Ich will ihn gar nicht absprechen, dass er unterhaltsam ist, das meine ich damit nicht. Ich glaube einfach, Mike Bailey ist immer ein Name, den man reinschmeißen kann seitens WXW in so ein Turnier. Da wird keiner meckern drüber, ist aber nicht derjenige, der hier im Endeffekt ja viel reißen muss, Das wird auch weiterhin funktionieren, wenn er einfach mal als Show-Act wieder rüberkommt nach Deutschland. Dementsprechend sehe ich hier einfach Ridgeway als sinnvollere Investition in die Zukunft, so möchte ich es mal ausdrücken.
Darf man nicht vergessen, Chris Ridgeway ist natürlich ein Brite. Wer gedacht hat, das wäre ein Amerikaner, ist er nicht. Mike Bailey ist Kanadier, bereist aber eigentlich natürlich die gesamte Welt irgendwo.
Naja, außer die USA, ja.
Außer die USA, da kommt er nicht mehr rein. Da haben wir was gemeinsam, Mike Bailey und ich. Aber
Olaf, musst du uns was sagen?
Was ist denn da? Nein. Nein, gar nichts. Ich habe es ja schon mal letztens erwähnt, dass ich, als ich zur BlizzCon fliegen wollte, hat man mich nicht reingelassen, weil ich nicht nachweisen konnte, dass ich als Freelancer mein Geld wirklich nur in Deutschland verdiene und nicht eventuell auch in den USA. Und deswegen hat man mich nicht reingelassen,
ja, egal
wie viele Leute ich.
Weil was? Du einen Bart hast.
Vielleicht auch das, ja. Man weiß es nicht. Markus, wen siehst du hier als Favoriten zwischen Bailey und Ridgeway?
Ja, ich muss mich da Alex anschließen. Also ich sehe da auch Chris Ridgeway aus denselben Gründen eigentlich auch im Vorteil. Ich denke, das ist aktuell der heißere Name. Wurde unter anderem ja auch von Johnny Moss und Robbie Brookside trainiert, die übrigens jetzt beide auch bei WWE mittlerweile arbeiten. Also vielleicht auch so ein bisschen der Showcase mal für die WWE zu schauen. Also wir wissen ja, die WWE-Verantwortlichen schauen ja auch sehr genau, was sich bei WWE, bei WXW, bei Progress etc. tut. Und ich denke, dass der durchaus auch in einer zweiten oder sogar dritten Runde spannend sein könnte. Wir haben ihn hier ja erst gesehen, letztes Jahr bei Ambition. Da hat er unter anderem A-Kid besiegt und war dann auch gegen Shigeo Irie im Ring. Das heißt, vielleicht auch in einer Folgerunde Ridgeway gegen Irie könnte ich mir sehr gut vorstellen, beziehungsweise auch, sollte er weiterkommen, Ridgeway gegen Makabe. Wären meiner Meinung nach alles gute Submission-Based oder Hard-Hitting-Matches. Und Mike Bailey mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Den sehe ich an diesem Wochenende, aber an Tag 2 und 3 auch eher in irgendeinem Fast-Paced Lucha-Style Multiman-Match aufgehoben.
Ja, wird er ja auch sehr, sehr gut mit reinpassen irgendwo. Das stimmt. Auf jeden Fall auch ein Match, auf das ich sehr gespannt bin, weil, wie gesagt, die Stile der beiden passen sehr gut zusammen. Auch wenn ich hier ein bisschen irgendwie vom Herzen her ein bisschen zu Mike Bailey tendiere, klar, also eure Argumente sprechen eindeutig für Chris Ridgeway. Warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Dann ein ganz anderes Match haben wir hier im Kampf zwischen Black Taurus und Shigehiro Irie. Black Taurus übrigens ganz interessant, wenn man ein bisschen was von dem sehen möchte. Es gibt einen schönen Clip, wo er gegen Mexiko gegen einen gewissen Keith Lee antritt. Und da merkt man erstmal, dass der Black Taurus gar nicht so riesig groß ist. Immer von den Promobildern habe ich das Gefühl, der ist irgendwie 1,80 groß, aber der ist gar nicht mal so groß. Aber ist schon, wie Alex das, glaube ich, gerade eben gesagt hat, eine ziemliche Kante. Shigehiro Irie ohnehin natürlich ein Powerhouse, was wir auch in der Vergangenheit bei der WXW ja schon diverse Male gesehen haben, auch gegen Leute wie einen Avalanche beispielsweise. Das ist auch was ich sehr mag, dass wir hier so verschiedene Stilarten auf der Card haben. Natürlich, wir haben den Lucha-Style, wir haben so ein bisschen MMA-Style, wir haben diese Indie-Specials irgendwo, nenne ich sie einfach mal, und dann eben hier auch wirklich diesen Powerhouse-Style. Alex, was erwartest du dir hier von dem Match? Und natürlich auch wieder die Frage, was glaubst du, wer kommt hier weiter?
Na, ich erwarte mir genau das, was du gerade gesagt hast.
Auf die Fresse.
Auf die Fresse. Beast Mode, ja klar. Das muss kommen, wird kommen, bin ich mir sicher. Und ich glaube, Irie, machen wir schnell, wird hier durchgehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Black Taurus und Puma King haben als Team auch eine Gemeinsamkeit. Dementsprechend könnten die da natürlich an Tag 2 und 3 auftreten zusammen. Halte ich für sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, auch das Multiman-Match mit den Mexikanern, haben wir schon drüber gesprochen, wird wohl ja in irgendeiner Art und Weise kommen. Dementsprechend brauchen wir ihn nicht unbedingt im Turnier. Irie ist jetzt des Öfteren schon da gewesen, hat seine Fans gefunden. Würde mich wundern, wenn er hier rausfliegt. Plus, was ein ganz schöner Side-Fact ist, Black Taurus kommt übrigens aus derselben Stadt wie Bandido. Ja? Also auch hier gibt es wieder eine Connection. Dementsprechend, also man könnte ja meinen, Mexiko ist ein Dorf. Ist nicht ganz so, aber die kennen sich natürlich auch alle untereinander. Das spricht und das ist einfach prädestiniert dafür, dass die in irgendeiner Konstellation am Tag 2 und 3 aufeinandertreffen könnten, ohne dass das im Turnier sein muss. Dementsprechend, Shigehiro Irie wird hier ganz klar gewinnen. Punkt. Lege mich fest.
Ja. Sehe ich auch so. Markus, möchtest du noch was ergänzen?
Nein, sehe ich ganz genauso. Irie, muss ich sagen, ist ja ein für mich sehr faszinierender Wrestler, weil ich habe das Gefühl, der ist nur unterwegs und das auf allen Kontinenten. Also der ist in Japan, jetzt zuletzt war er bei All Japan, der war bei Wrestle One zuletzt, der hat eine lange Vergangenheit auch bei DDT, bei Big Japan, da hatten wir auch die Daisuke Sekimoto Connection vorhin. Der ist aber auch genauso teilweise in den USA im Indie-Bereich unterwegs und er ist sehr viel in Europa unterwegs. Also er war nicht nur bei WXW letztes und vorletztes Jahr sehr viel, sondern er war auch bei Progress, er war schon bei RevPro, bis hinauf zu Dänemark, Italien, also auch einige Ligen, die wir auch bei WXW Now sehen. Das heißt, der ist wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Ist natürlich dann die Frage, wie viel er, sollte er sehr weit kommen, auch für die WXW zur Verfügung steht in Zukunft. Aber in diesem konkreten Match sehe ich ihn auf jeden Fall auch als eindeutigen Gewinner.
Da sind wir uns ja mal einig. Wunderbar. Ja, und dann das finale Match hier der ersten Runde. Da haben wir noch Lucky Kid gegen Jon Simmons natürlich. Lucky Kid, Vorjahressieger, Jon Simmons oft als Favorit hier gehandelt. Gerade auch, weil er jetzt ja wieder in einer extrem guten Verfassung körperlich ist. Die große Fehde gegen einen Alexander James hier auch in dominanter Manier gewonnen hat. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass er eigentlich jemand ist, der nicht nur für den Karat-Sieg, sondern eigentlich auch für den großen Titel von WXW so ein bisschen prädestiniert ist, wenn da nicht die Verletzung dazwischen gekommen wäre. Lucky Kid, bei That End gab es eine merkwürdige Ablenkungsaktion in dem Match. Da tauchte nämlich auf der Leinwand ein großes Comic-Auge auf und das hat ihn abgelenkt und danach konnte Jon Simmons dann eben das Match hier gewinnen. Ich sehe hier Jon Simmons als ganz, ganz klaren Favoriten. Lucky Kid ist aktuell so ein bisschen, ich sag's mal, bei den Fans so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Da hat man ein paar Fehler gemacht, was das angeht, wie man ihn dargestellt hat. Ich glaube, der braucht eine Charakterentwicklung und vielleicht kommt die ja mit dem merkwürdigen Auge, was da auf der Leinwand erschienen ist. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Markus, was denkst du, passiert hier?
Ja, also Lucky, wir haben es ja angesprochen, der hat letztes Jahr Karat gewonnen, war dann auch bei den Fans sehr in einer guten Position. Diese ganze Rise- und Schadenfreude-Story ist halt dann nicht so gelaufen, wie man es auch geplant hatte. Also das hat Tassi auch letztens bei diesem Interview bei den Ringfüchsen noch angesprochen. Da hat er auch gesagt, also das Office ist sie bekommen das durchaus mit, dass Lucky da ein bisschen in der Gunst der Fans abgefallen ist. Er hätte aber gemeint, sie hätten da einen Plan, um das wieder sozusagen in die andere Richtung zu bewegen. Ja, Lucky war bei Bowler, also bei PWG letztes Jahr dabei. Er war bei Ring of Honor bei der UK-Tour gebucht als Ersatz für Mark Davis, gemeinsam mit Kyle Fletcher in dieser Schadenfreude-Geschichte. Bei der WXW ist es eben nicht ganz so gut für ihn gelaufen. Er war bei GWF wieder mehr aktiv. Er war, da kann Alex sicher mehr dazu sagen, bei Pro Wrestling Deutschland auch bei der ersten Show dabei. In der WXW selbst sehe ich ihn jetzt auch nicht gerade so. Und Jon Simmons ist für mich eben auch einer der Favoriten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es gewinnt. Das wäre für mich fast ein bisschen zu eindeutig. Aber er sollte auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr dorthin, wo er meiner Meinung nach hingehört, nämlich in den Main Event. Das heißt, vielleicht ist das Karat dann tatsächlich der Weg, ihn wieder dorthin zu bekommen, wo man ihn haben möchte. Und ich gehe auch davon aus, dass Jon Simmons hier gewinnt. Diese Comic-Augen-Geschichte ist aber sicherlich dann irgendetwas, wo man Lucky vielleicht, ohne dass es ihm allzu sehr schadet, vielleicht mit einer Niederlage aus diesem Turnier rausbekommt und ihn dann wieder vielleicht in eine andere Richtung bringt, wo er vielleicht wieder ein bisschen mehr zeigen kann und wieder ein bisschen in der Gunst der Fans auch steigen könnte.
Alex, wie siehst du hier den Kampf?
Naja, da ist vieles schon gesagt worden, was ich auch sehe. Ich glaube, der Aufbau für Jon Simmons, er hat Lucky mehrfach besiegt, natürlich in Multiman-Matches in Hamburg, in Bielefeld, alles schön und gut. Das lässt die Vermutung aber aufkommen, dass Jon Simmons es eben nicht machen wird und Lucky Kid hier vielleicht weiterkommt. Das Auge, ich lege mich fest, das ist einfach nur die Welt, die auf das Karat schauen wird. Nee, keine Ahnung, was da passiert. Das kann natürlich, Markus hat es gesagt, eine Möglichkeit sein, wie man Lucky aus dem Turnier rausnehmen kann, ohne dass er Schaden davon nimmt. Ich glaube auch, dass Lucky gerade so ein bisschen ja, unter dem Radar schwebt, auch trotz seiner Siege gegen Cassius Ohno oder Scotty Davis, das ist alles schön und gut gewesen, aber es hat auch nicht wirklich jemanden interessiert, um das mal ganz böse auszudrücken. Andererseits hat Lucky auch 2019 im Vorfeld vom Karat nicht viel gewonnen. Ist es vielleicht ein Vorzeichen für Lucky Two-Time? Man weiß es nicht. Ich lege mich fest, Lucky Kid wird hier weiterkommen. Einfach deswegen, weil ich Jörn Simmons nicht gegen David Starr sehen möchte in Zukunft. Das hatten wir schon oft genug. Dementsprechend, jetzt greife ich sehr weit vor, das möchte ich nicht haben. Jörn Simmons wäre aber natürlich der deutlich validere Sieger. Da bin ich absolut bei Markus. Und Jörn Simmons gehört auch in den Main Event mittel- und langfristig. Steht da kein Zweifel dran. Jetzt wissen wir aber auch, der Karatsieger kriegt nicht gleich seinen Title-Shot. Dementsprechend kann man das auch ein bisschen ziehen. Also ist das vielleicht auch kein unbedingtes Ausschlusskriterium. Aber es wäre mir zu eindeutig, wie der Aufbau von Simmons gelaufen ist. Wie gesagt, ich würde hier nochmal James mit in den Hut werfen, der da vielleicht einen Sieg von Simmons irgendwie kosten könnte oder irgendwie eingreifen könnte, dass dann aber irgendwas passiert. Ich glaube, wir sehen hier bei diesem Match nicht den Sieger vom Karat und in der ersten Runde wird Lucky irgendwie weiterkommen und Jörn Simmons wird sich anderen Aufgaben widmen.
Eieiei, ja. Mein Gott, wie konträr. Kontrovers hier. Na, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das ausgeht. Für mich ist Jörn Simmons halt hier der Turnierfavorit und deswegen kommt jetzt auch die abschließende Frage natürlich. Jetzt haben wir quasi all das, was jetzt feststeht. Die erste Runde steht ja fest. Den Alternate Four-Way, da sprechen wir gleich noch ganz kurz drüber. Aber ich will jetzt erstmal wissen, nachdem wir jetzt die ganzen Matches hier durchgegangen sind, wer ist denn jetzt für euch hier der ganz klare Favorit? Wer ist euer Pick, wer das Ding hier holt? Markus, du zuerst.
Also einen ganz klaren Favoriten habe ich tatsächlich nicht, wenn ich mir das ansehe. Jörn Simmons ist für mich von all den Namen und wenn ich mir jetzt überlege, was für die Zukunft Sinn macht, also ich sehe da durchaus jemanden aus dem aktuellen WXW-Kader, weil wenn wir es mal so weit durchgehen, es ist glaube ich niemand dabei, der wirklich langfristig zur Verfügung steht, vielleicht am ehesten noch ein Chris Ridgway von den, sage ich mal, nicht regulären Namen, den man dann auch regelmäßig für Matches holen könnte. Ansonsten, ich denke eben sowohl für Julian Pace als auch für Rotation ist es noch nicht ganz so weit, da wirklich durchzugehen. Vielleicht am ehesten noch ein Alexander James ein bisschen als Dark Horse Kandidat. Ansonsten würde ich mich eher auf Jörn Simmons oder Al-Ani festlegen. Von der Logik her, wobei ich muss sagen, mit dem Herzen bin ich bei keinem von beiden so richtig dabei. Aber einer von den beiden wäre für mich sozusagen der logische Kandidat auch für die nächsten Monate des WXW Main Events.
Ja, schließe ich mich tatsächlich an. Ich hätte Bock irgendwie auf Cara Noir, muss ich sagen. Ich weiß so rein vom Gefühl her, weil ich den richtig geil finde. Aber ich sehe es in der aktuellen Konstellation nicht, dass er hier eben das Turnier gewinnt. Und die Mexikaner, glaube ich, haben alle andere Verpflichtungen und dann bleibt ja schon nicht mehr ganz so viel übrig, wenn man ehrlich ist. Deswegen mein Tipp ist auch Jörn Simmons oder Marius Al-Ani mit einem ganz großen Ausrufezeichen bei Jörn Simmons. Alex, dein Pick.
Ich möchte weder Jörn Simmons noch Marius Al-Ani als Sieger haben. mein Herz schlägt für Julian Pace. Einfach, der Junge ist großartig, der Junge ist fantastisch. Ob er schon soweit ist, weiß ich nicht. Das war Lucky Kid, aber letztes Jahr gefühlt auch nicht. Ich hoffe, dass es wieder einen ähnlichen Upset-Sieg gibt. Das wäre dann wirklich der endgültige Ritterschlag, hat man vorhin schon mal, für Julian Pace. Ich würde mich drüber freuen. Geht er als Favorit rein? Natürlich nicht. Das ist eine Herzensgeschichte. Julian Pace ist mein Pick. Einfach nur, um was anderes zu sagen, als ihr, Jörn Simmons und Al-Ani, können woanders ihre Sporen verdienen. Das ist mir relativ egal. Ich möchte jemanden haben, den ich feiere. Und das ist Julian Pace, ganz klar.
Ja, und wie immer gibt es natürlich auch noch ein Alternate Four-Way, dieser findet dann am 6. März, also am ersten Karat-Tag im Warm-Up statt. Ganz klarer Hintergrund dabei ist natürlich, wenn sich jemand verletzt, wenn jemand ausfällt, dann rückt der Sieger dieses Matches eben nach. Und da haben wir dann eben Leute wie einen Levaniel, wir haben einen Russ Taylor, einen Hector und einen Scotty Davis, die hier dann ja sozusagen diesen zusätzlichen möglichen Karatplatz unter sich ausmachen. Und ebenfalls bestätigt wurde das ja zuvor bereits angedeutete Tag-Team-Title-Match zwischen JAA, also Absolute Andy und Jay Skillet auf der einen Seite und den Pretty Bastards, den Champions, auf der anderen Seite. Auch dieser Kampf wird am ersten Tag stattfinden. Also eine vollgepackte Card am Tag 1 mit dem Alternate Four-Way, mit dem Tag-Team-Title-Match und dann eben auch mit den ganzen Erstrunden-Matches. Aber es gibt natürlich auch noch viel mehr an dem Wochenende. Und ich würde sagen, da kommen wir dann jetzt einfach mal zu. Career versus Title. David Starr setzt seine Karriere aufs Spiel. Bobby Ganz nur den Titel. Wie hat euch der Aufbau bis hierhin gefallen, Alex? Bist du damit zufrieden? Bist du heiß auf dieses Turniermatch? Auf dieses Titelmatch natürlich.
Es versprüht nicht den ganz großen Glanz wie die letzten Jahre, die Titelmatches, vom Gefühl her. David Starr hat für mich einfach auch zu viel nicht gewonnen, was er denn hätte gewinnen können. Von den ganz großen Siegen haben wir nicht so wahnsinnig viel gesehen. Er hat nie gegen Walter gewonnen, er hat ist mehrfach gescheitert, auch bei Turnieren. Das sind einfach so Sachen, wo ich mir sage, okay, warum soll ich diesmal dran glauben? Jetzt setzt er noch seine Karriere aufs Spiel. Ich habe vorhin schon mal drüber gesprochen, dass er vielleicht nicht mehr so independent ist. Also ja, vielleicht beendet er seine WXW-Karriere ja fürs Erste, weil er dann auch ein Superstar wird. Man weiß es nicht. Könnte ja durchaus passieren. Ich würde es doch für zu früh halten, wenn Bobby Ganz den Titel jetzt schon wieder abgibt. Andersrum ist der Titel dann auch der zweite von Bobby Ganz bisher nicht, unter einem ganz guten Stern, zumindest vom Gefühl her. Ich glaube aber nicht, dass man das in David Starr jetzt besser machen würde. David Starrs Zeit, wo er den ganz großen Hype hatte, ist auch ein Stück weit rum. Ich glaube, dass Bobby Ganz hier gewinnen wird und dann wird sich daraus was entwickeln, eben mit diesen Konstellationen der Männer drumherum. Avalanche wird ja auch immer wieder genannt für den ganz großen Titel. Vielleicht passiert das in Zukunft, könnte ich mir gut vorstellen. Und dennoch kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass David Starr wirklich raus ist. Ja? Aber nach der Vorgeschichte müsste man das ja wirklich durchziehen. Dementsprechend ist die Stipulation ganz interessant. Ich finde aber diese Karriere-Matches immer ein bisschen schwierig, weil doch sehr dahin konstruiert ist. Denn eigentlich gab es keinen wirklichen Aufbau für David Starr, dass man ihn jetzt wirklich ins Titelrennen schicken musste. Außerdem haben wir noch Walter am Sonntag da, vielleicht passiert da noch was, dasselbe Star Walter, ich weiß nicht, also entweder man hebt sich das auf für NXT UK, keine Ahnung, oder man macht es dann wirklich nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise bei WXW, aber dafür braucht er den Titel nicht. Dementsprechend Bobby Ganz geht hier durch.
Ja, es geht mir ganz ähnlich, gerade was die Persona David Starr angeht. Ich meine, an der scheinen sich die Geister, das muss man auch ganz klar sagen. Ich fand den Aufbau bis jetzt auch nicht so genial, sagen wir es einfach mal so. Also klar, wir haben die Käfigschlacht natürlich gehabt, wo irgendwie der Disput da ausgebrochen ist. Wir haben jetzt die Matches gegen Ilja Dragunov gehabt, die alle hervorragend gewesen sind, außer Frage. Aber trotzdem habe ich da eher das Gefühl, dass eigentlich müsste David Starr natürlich viel mehr gegen Walter gehen. Und ich frage mich, ob wir jemals einen Abschluss dieser Fehde sehen werden oder ob die einfach irgendwo in den irgendwie in der Wrestling-Politik versackt in irgendeiner Art und Weise.
Independent NXT
ja,
UK
genau, ne?
Champion.
hätte auch was. Aber ansonsten, ich mochte die, um mal hier ganz kurzes Lob auszusprechen, ich mochte übrigens die Video-Packages, die WXW jetzt zuletzt ausgestrahlt hat, zu der Fehde der beiden.
Ich hab da die These zu.
Oder? Mochte ich. Ja, dann hau die These raus.
Seit wir Carsten Beck nicht mehr so oft sehen bei den Promo-Videos, werden die wieder besser. Das heißt nichts gegen Carsten Beck, aber das war doch lange Zeit oder für gefühlt paar Monate waren das die Promos. Ja, Carsten Beck stand irgendwo und es kommt jemand dazu und sagt, ich will. Nicht nur einmal, da waren noch ein paar andere dabei. Dementsprechend, das passiert gerade bei dem Match, ist das nicht passiert. David Starr hat ja eine coole Promo gehalten, gar keine Frage, wo er das Match dann auch fordert und hat das ja auch ganz gut erklärt. Er hat nicht viel gewonnen. Das ist ja durchaus in Ordnung. Also, wie gesagt, da gebe ich dir recht. Dieses Video-Package oder was da gelaufen ist im Vorfeld, das war wirklich gut.
Ja, also deswegen, ich habe da schon ein bisschen Bock drauf, aber ich bin auch kein großer Freund von so Karrierematches, die so ein bisschen aus dem Nichts kommen und so fühlt sich's halt hier eben an, dass jetzt David Starr hier einmal alles auf eine Karte setzt, finde ich ein bisschen schwierig. Markus, was ist denn dein Pick hier? Bist du Team Starr oder eher Team Ganz?
Also ich bin eher hier Team Starr, weil ich mir einfach denke, die WXW-Karriere von David Starr einfach so zu beenden. Vor allem, es gab ja letztes Jahr bei der Show in New York, hat er ja schon mal kurz gemeint, er will jetzt nicht mehr, geht jetzt, ist dann plötzlich doch wieder aufgetaucht. Ich bin da ähnlich bei euch. Ich bin nicht so der Fan von Karriere ist beendet und dann gibt es doch irgendeine Stipulation oder irgendwas, dass er dann doch wieder mal auftaucht. Das heißt, ich bin der Meinung, er müsste hier eigentlich gewinnen, allein um die Geschichte mit Walter dann irgendwann mal zu einem Abschluss zu bringen. Weil irgendwann müsste dieses große Match kommen und sei es jetzt dahingestellt, ob er doch irgendwann mal zur WWE geht, wobei ich ihn persönlich eher bei AEW sehen würde, glaube ich auch vom politischen Umfeld und so wie die Leute von den Forderungen, die er stellt in Bezug auf Krankenversicherung etc., da gab es ja durchaus auch von Richtung AEW schon mal den einen oder anderen Gedanken, dass sie das gerne langfristig anbieten möchten, den Leuten, die bei ihnen sind, dass ich sehe ihn eigentlich, wenn, dann eher eher in diese Richtung als bei der WWE. Von daher sehe ich auch ein NXT UK-Match, Walter gegen David Starr nicht, weil ich denke, das müsste man von... das Ganze lebt sozusagen im Indie-Bereich davon, dass es sich über viele Promotions, über viele Jahre jetzt schon zieht. Und das irgendwie bei NXT UK jetzt spannend nachzuerzählen, sehe ich eher schwierig. Also das Match, egal wo es stattfindet, wäre sicher gut. Ich glaube übrigens auch, dass das Bobby Guns-David Starr-Match im Ring sehr, sehr gut sein wird. Mir geht es aber ähnlich, ich bin nicht so ganz hundertprozentig gehypt. Die Video-Packages waren sehr, sehr gut, die haben mir auch sehr gut gefallen. Es fühlt sich für mich halt jetzt nicht so wie ein wirkliches großes Titelmatch, gerade wenn ich in der Vergangenheit denke, was hatten wir? Wir hatten Walter gegen Axel Tischer, Alexander Wolf, wir hatten Walter gegen Tommy End. Wir hatten Walter Bad Bones, wo Ilja dann dazu kam, das waren auch im Aufbau für mich wirklich große Matches, für die ich gehypt war. Bei Bobby Guns, David Starr, geht es mir leider jetzt nicht so, dass ich schon ungeduldig auf meinem Stuhl hin und her rutsche und mich genau auf dieses Match schon wahnsinnig freue. Ich freue mich drauf, es wird sicher sehr gut. Ich glaube auch, dass irgendwie eine interessante Geschichte rauskommen wird. Ich lege mich da jetzt mal auf David Starr fest. Vielleicht kein wahnsinnig langer Title Run, aber es ist der eine Titel, den er unterwegs noch nicht gehalten hat. Es wäre sozusagen für ihn mal an der Zeit, irgendeins seiner Versprechen einzulösen. Und ich sehe dann langfristig irgendwann mal ein Match gegen Walter vielleicht noch am Horizont in einem WXW-Ring.
Für wie wahrscheinlich haltet ihr, dass dieses Match gar keinen Sieger hat? Also das schreit doch quasi förmlich danach. Kein Titelwechsel, keine Karriere beendet, das wäre doch eigentlich genau das. Du hast die Konstellation mit den Eingriffen, die möglich wären. Also ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir gar keinen Sieger und keinen Verlierer haben werden. Ist zwar noch nie passiert bei den ganz großen Titelmatches, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Und dann lässt das auch Türen und Tore offen für mögliche Entwicklungen in Zukunft. Also ich bin mir dann nicht sicher, dass wir wirklich einen Sieger sehen werden.
Interessante These. Ich möchte nur nicht wissen, wie die Turbinenhalle mit 1600 Leuten am Samstag im Main Event reagiert.
Ja, aber so genau das ist es doch. No-Contest. Probieren wir es doch einfach mal aus. Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren. Das müssen ja dann die WXW offiziell ausbaden.
Ja, ich glaube auch, das wäre eine extrem kontroverse und mutige Entscheidung. Da glaube ich aber nicht dran. Gerade auch im Anbetracht der vielen Leute und der Aufmerksamkeit kann ich mir schon vorstellen, dass David Starr hier das Match gewinnt und dann eben am Ende dann doch mit dem Titel posiert. Auch da, ich glaube auch nicht eine lange Titelregentschaft hier, aber eigentlich irgendwie, um diese Geschichte von David Starr zu Ende zu erzählen, diesen Leidensweg, musst du, glaube ich, immer auf der einen Seite den Titel geben und dann musst du eigentlich die Fehde mit Walter abschließen und dann muss David Starr aber nochmal verlieren. So, das ist...
Ja,
natürlich, weil er immer gegen Walter verloren hat.
Ich bin dabei, und ich schmeiß noch eine These rein, ja? Wir haben vorhin unseren Sieger getippt für das Karat. In der Regel ist es doch oft so gewesen, so wenn man so für die Gunst der Fans anschaut, dass nicht zwei Abende hintereinander passiert sind, oft die... ja, umjubelt worden sind. Das würde wieder eher für Bobby Guns sprechen, dementsprechend. Auch das würde ich hier nicht ganz außer Betracht lassen, wenn jetzt wirklich ein Julian Pace, Cara Noir, wer auch immer, das Karat gewinnen würde. Wenn Star hier gewinnt den Titel, dann lege ich mich fest, dann wird es doch hier ein Simmons oder ein Arni. um jetzt diesen Bogen mal ganz komisch zu spannen. Ja.
Ach ja, auf jeden Fall genug Möglichkeiten, um zu spekulieren. Und wir sind uns da nicht ganz einig, was hier den Ausgang des großen Main Events von Tag 2 angeht. Aufbau ein bisschen schwierig, Konstellation ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das Match wird auf jeden Fall extrem unterhaltsam. Und ich glaube, die beiden sind auch so gut im Ring, dass die es auch schaffen werden, selbst die Unentschlossenen, wie wir es vielleicht hier und da auch noch sind, dass die beiden auch noch hier in unseren in Band schlagen können. Insofern freue ich mich da auf jeden Fall auch drauf. Allein die Atmosphäre und dann das große Ende hier, das wird spannend sein zu sehen. Wir haben noch ein paar mehr Matches, die angekündigt worden sind. Die gehen wir jetzt auch noch ganz schnell durch, ein bisschen unchronologisch hier. Ein Match, was nicht stattfinden wird, ist Melanie Gray gegen Amal. Melanie hat sich offensichtlich eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird jetzt erstmal für längere Zeit ausfallen. Absolut bitter wäre ihre Rückkehr nach Oberhausen gewesen, nachdem sie letztens in Bielefeld ja quasi das Ticket für Oberhausen gelöst hat, beziehungsweise erstmal das Antrittsrecht in Oberhausen und jetzt in Hamburg dann eben gegen Killer Kelly das Title Match hier sich gesichert hat. Sehen wir hier einen Ersatz oder was passiert hier? Markus, was denkst du? Kriegen wir hier eine Ersatzgegnerin für Amal oder wen zaubert hier noch WXW aus dem Hut?
Ich hab's auch. Also ich hab's zunächst mal gestern Abend gelesen. Also das finde ich auch sehr, sehr schade für Melanie, eben auch weil sie jetzt für die WXW ja eigentlich gar nicht mehr aktiv war seit ihrem Loser Leaves Town Match in Oberhausen, jetzt eben wieder zurückgekommen ist. Ich hätte sie eigentlich gegönnt. Ich glaube auch, dass die Geschichte dorthin gegangen wäre, dass sie jetzt diejenige gewesen wäre, die er mal da endgültig hätte entthronen können. Wir haben ja noch diese Storyline irgendwie mit Carsten Beck im Hintergrund. Das heißt, was natürlich passieren könnte, ist, dass ihr Carsten Beck so eine absolute Fallobstgegnerin da jetzt mal zur Verfügung stellt. Das wird dann natürlich die Fans noch mehr entzürnen. Ich weiß ja nicht, wann das Match geplant ist. Ich wäre jetzt vom Sonntag ausgegangen, nachdem Amal auch in der Vergangenheit bei NXT UK zu sehen war. Das heißt, klassisch, es würde sich natürlich Killer Kelly anbieten, weil die ja sozusagen die zweite gewesen wäre in diesem Match. Es würde sich eventuell, wenn sie da und verfügbar ist, auch eine Toni Storm anbieten. Oder was ich vielleicht spekulieren könnte, wenn wir es ein bisschen weiter ausholen, in Japan sind gerade einige Shows aufgrund des Coronavirus abgesagt worden oder sind dazu so Empty Arena Shows umgewidmet worden. Wer derzeit gerade in Japan bei Stardom unterwegs ist, ist eine gewisse Leila Hirsch. Also vielleicht ergibt sich da ja jetzt aufgrund der Situation in Japan kurzfristig die Möglichkeit, dass man die vielleicht als Gegnerin bringt, weil die ist sehr, sehr gut angekommen zuletzt bei den WXW-Fans. Tassilo hat auch zuletzt erwähnt, dass geplant gewesen wäre, dass sie länger mal bei WXW zu sehen sein wird. Da ist eben jetzt dieser Stardom-Deal in Japan dazwischen gekommen. Wenn ich mir eine Wunschgegnerin aussuchen dürfte und es möglich ist, dann würde ich mir sie wünschen. Ansonsten denke ich, wird sich vielleicht damit mit Carsten Beck und Levaniel irgendeine Art der Storyline finden, um das mal über die Bühne zu bringen, dieses Titelmatch oder dann eben auch Nicht-Titelmatch.
Im Zweifelfall wird es Levaniel, meinst du?
ja, ich sehe das auch ein bisschen so als spannende Dreiecksbeziehung zwischen Carsten Beck, Levaniel und Amal. Also ich denke, dass gerade storyline-mäßig da noch sehr viel Fleisch sozusagen da wäre, um eine Geschichte zu erzählen. Aber keiner von den beiden ist jetzt eine Gegnerin im Titelmatch. Das heißt, da müssen wir uns wahrscheinlich wirklich überraschen lassen, was die WXW da jetzt noch kurzfristig aus dem Hut zaubern kann. Ansonsten, eine Vesna sorgt normalerweise auch immer für gute Stimmung an einem Karat-Wochenende. Vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit.
Das stimmt. Ja, mal sehen, wer da noch irgendwie übrig bleibt. Es gäbe natürlich auch noch eine Baby Allison, die man da irgendwie reinschmeißen würde. Aber es wäre natürlich jetzt so nicht die allergrößten Namen. Ich glaube, das wird irgendwie die größte Herausforderung sein, hier dann auch wirklich einen Namen in den Hut zu werfen, der dann wirklich Reaktionen zieht. Alex, fällt dir dann da jemand ein, gerade vielleicht auch aus der deutschen Wrestling-Szene?
Ja, definitiv. Aber vielleicht vorweg, bevor ich das beantworte, ich bin nicht ganz so böse drüber, dass dieses Match jetzt nicht passiert. Ich hätte Melanie Craig gerne wieder gesehen, gar keine Frage. Auf persönlicher Ebene finde ich das auch sehr, sehr traurig, was da passiert ist und dass sie sich jetzt da verletzt, scheinbar ja auch langfristig erstmal ausfallen wird. Schwierig, aber das Match gegen Amal, ganz ehrlich, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, weil so groß ist es nicht. Das liegt aber eher daran, dass ich den Title Run von Amal nicht wirklich wahnsinnig gut finde. Es wäre Zeit gewesen, den zu entthronen, aber Captain Obvious hätte doch wirklich gegrüßt, wenn das Match stattgefunden hätte. Das war mir zu eindeutig, was da an Aufbau passiert ist. Da war irgendwie relativ schnell klar, das wird drauf hinauslaufen. Dementsprechend bin ich nicht ganz so böse, dass jetzt nicht passiert. Was an Namen noch da ist, Killer Kelly wäre natürlich offensichtlich die beste Wahl, wird aber vielleicht nicht verfügbar sein, was eben ihre Verpflichtung bei NXT UK angeht. Dementsprechend scheidet die Option eventuell aus, es sei denn, es findet wirklich am Sonntag statt, kann ich mir vorstellen. Ich möchte einen Namen reinwerfen, da bin ich ein bisschen befangen, der zuletzt sehr für Furore gesorgt hat, nämlich Stephanie Mace. Und Stephanie Mace ist noch kein ganz großer Begriff, was jetzt bei WXW oder großen Spotlight angeht, aber die junge Dame ist gerade bei uns in Dresden bei Pro Wrestling Deutschland sehr, sehr beliebt und sehr interessant, geht da ja auch gern mal gegen Männer. Dementsprechend könnt ihr mir vorstellen, dass man sie verfrüht vielleicht reinzieht, denn sie ist angekündigt für die Zukunft bei WXW, wird glaube ich in Erfurt das erste Mal auftreten, was jetzt noch kein Feature-Event ist, aber es könnte natürlich viel zu früh sein. Aber das ist ein Name, den sollten wir uns merken, denn das ist für mich die wahre Killer Kelly. Wenn die mal endlich auftaucht bei WXW, dann haben wir unsere neue Championess. Lege ich mich fest. Und jetzt, was Amal betrifft, ganz ehrlich, es ist mir egal. Es ist mir wirklich relativ egal. Irgendjemand, der mal den Titel abnimmt, wäre schön, aber das müsste dann schon wirklich ein Name sein, der bekannt ist. Wessner finde ich eine ganz gute, interessante Idee. Kann mir aber nicht vorstellen, dass da der Titel wechseln würde. Also ich glaube, es wird alles darauf hinauslaufen, dass Amal doch nochmal durchkommt mit der Nummer und dass man das Match vielleicht in Zukunft nochmal macht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das irgendjemanden hinterm Ofen vorlocken würde.
Ja, schauen wir mal. Ein Match haben wir natürlich jetzt hier noch auf der Karte, ne? Also auch was festgelegt ist, wahrscheinlich auch für den Sonntag. Und da haben wir Ilja Dragunov und Avalanche und die beiden kämpfen um die WXW Shotgun Championship. Die zwei ehemaligen Cerberus-Mitglieder treffen dann hier aufeinander auf der größtmöglichen Bühne. Ich habe mal so überlegt, vielleicht schmeißt man da noch einen Julian Nero mit rein. Glaubt ihr, dass wir da vielleicht ein Comeback sehen? Und was erwartet ihr euch vom Match? Alex, du zuerst.
Also um Julian Nero ist es natürlich sehr, sehr, sehr ruhig geworden.
Genau, und deswegen.
Ich weiß nicht, inwieweit er überhaupt noch antritt in Österreich, beziehungsweise er trainiert wohl, dass er ist wohl einigermaßen wieder fit. Das weiß ich, aber ich kann zumindest so viel sagen, dass ich glaube, die Connection mit WXW aktuell nicht besteht. Wenn das passiert, wäre das ein schöner Twist. Vielleicht One Night Only, kann ich mir gut vorstellen, hat man ja gern mal gemacht. Cerberus hat man ja auch schon mal wiederbelebt bei dem Tech-Festival. Dementsprechend wäre das ein schöner Twist hier. Und man müsste vor allen Dingen keinen schlecht aussehen lassen und keinen verlieren lassen bei Ilja gegen Avalanche. Ich finde, das Match ist auch ein bisschen hinkonstruiert. Also warum geht jetzt Ilja auf einmal auf den Shotgun-Title? Ja gut, ist ein bisschen strange. Man will ihn halt zeigen und das kann ich auch verstehen und das ist auch richtig so. Ilja ist in der Shape seines Lebens, ist leider nicht immer verfügbar. Das Match ist ein schönes Goodie obendrauf. Ich hätte mir mehr gewünscht, wie gesagt, wie es vorhin angesprochen war, dass Avalanche vielleicht wirklich mit dem Titel ins Turnier gegangen wäre. Wäre sicherlich der sinnvollere Aufbau gewesen. Dementsprechend schwierig, sich hier festzulegen, aber ich glaube nicht, dass Avalanche den Titel schon wieder abgeben muss.
Das glaube ich auch. Und in Ilja weiß man auch nicht genau, wie fern man da noch mit ihm planen kann. Deswegen sehe ich auch hier einen Avalanche. Der braucht jetzt auch mal einen großen Sieg irgendwo und ein großes Match, damit auch dieser überraschende Titelgewinn ja auch für ihn wirklich ein bisschen an Wert dazu gewinnt. Markus, wie ist hier deine Einstellung zu dem Kampf?
Ja, also ich sehe das auch eher als Bonus-Match und ich sehe da auch eindeutig Avalanche als Sieger. Aber muss sagen, Avalanche gegen Ilja-Matches in der Vergangenheit waren immer sehr, sehr gut. Die kennen sich sehr gut, die sind auch privat, glaube ich, gut befreundet. Und wie wir wissen, einem guten Freund haut man mal eher einen härteren Job auf die Brust als jemanden, mit dem man nicht so eng ist. Das heißt, ich gehe davon von einem absoluten, super guten Strong-Style-Match aus, das wir sehen werden. Ich sehe da auch eher Avalanche gewinnen. Julian Nero sehe ich auch weniger. Also soweit ich weiß, gar nicht, ob er jetzt wieder trainiert. Ich weiß, er ist soweit wieder fit. Er hat einmal zumindest in Wien auch trainiert wieder. Ich glaube aber, da ist auch irgendwie ein bisschen die Verbindung zur WXW abgerissen. Und er hat auch in Österreich seither kein Match mehr bestritten. Also mit dem würde ich nicht unbedingt rechnen. Ich weiß jetzt nicht, Dirty Dragon haben wir ab und zu jetzt mal wieder gesehen bei einer Academy-Show, ob der da in irgendeiner Form wieder hineinspielt oder sonst irgendeine ehemalige Cerberus-Connection da sein wird. Ich glaube allerdings, dass die Cerberus-Geschichte auserzählt ist. Das war da vor ein paar Jahren noch nett, sozusagen die Cerberus-Gruppe mal wirklich als Face-Gruppe zu sehen. Aber ich glaube, wir werden da ein klassisches, hartes, gutes Titelmatch sehen und Avalanche wird als Sieger hervorgehen.
Das denke ich auch. Und wir bekommen natürlich an Tag 3 bekommen natürlich auch noch das Special Attraction Match, Ishikawa und Thatcher gegen Walter und Ikeda. Das wird, glaube ich, vor allem ein schöner, emotionaler Act werden. Für Timothy Thatcher nochmal ein würdiger Abschied irgendwo. Wir sehen nochmal Walter. Das wird auch nochmal was Schönes werden. Ja, und eigentlich wollten wir dann hier an der Stelle über einen möglichen Gegner für Alex Shelley, die Special Attraction am Karat Samstag, sprechen. Aber es kam, wie es irgendwo kommen musste, Alex Shelley kommt nicht zum Karat. Er hat aufgrund der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus das WXW 60 Karat Gold abgesagt. Grund dafür ist, dass Alex Shelley im normalen Leben in einer Klinik arbeitet und da eben mit Menschen mit sehr schwachem Immunsystem zu tun hat. Entsprechend möchte er nicht das Risiko eingehen, seine Patienten hier anzustecken. Wir auf der anderen Seite wollten nicht das Risiko eingehen, dass vielleicht einige von euch sagen, Mensch, den Alex Shelley, den fand ich damals bei Ring of Honor so geil oder bei TNA oder sonst irgendwo. Wie kaufe ich mir ein Ticket? Wir wollten nicht, dass ihr eben da auf die falsche Fährte geratet. Also von daher, Alex Shelley wird leider nicht da sein und es wird auch kein Replacement für ihn geben. Also traurige Nachrichten für alle die, die sich besonders auf Alex Shelley hier gefreut haben. Aber diese Information wollte ich dann doch noch zeitnah nachreichen. Und damit weiter im Programm. So, ich glaube, damit haben wir jetzt auch wirklich alles abgefrühstückt. Ich hoffe, wir haben wirklich nichts vergessen. Wird auf jeden Fall ein spannendes Wochenende werden. Und ja, in dem Sinne, Alex, finale Worte hier von deiner Seite.
Ja, wir haben vieles angesprochen. Es gibt genug zu diskutieren. Wir haben jetzt oft gesagt, ja gut, der Aufbau war nicht so toll. Das ist alles egal. Es ist Karat. Und wenn Karat losgeht am Freitagabend, dann wissen wir alle wieder, warum wir es doch geil finden. Und das war bei der Tech beim Tech-Festival letzten Jahr auch nicht anders. Da waren viele, viele Absagen. Ich hoffe, davon werden wir diesmal verschont. Dementsprechend, es ist alles bereitet, im Endeffekt seitens WXW. Man hat einen Kader zusammengestellt, der ultra spannend ist. Man hat im Endeffekt ein paar Grundsteine gelegt, ohne zu viel vorwegzunehmen. Es ist sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben drüber gesprochen. Ich habe Bock drauf. Und worauf ich auch Bock habe, eine kleine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben. WXW produziert inzwischen mit neuen Video-Equipment. Ja? Da gibt es richtig teure, tolle Kameras inzwischen seit Obertraubling und die ersten Bilder aus Hamburg sahen schon richtig gut aus. Also ich glaube, das Karat wird auch im Video on Demand besser aussehen als jemals zuvor. Erstmals ja auch mit Entrances und allen Musiken. Da freue ich mich richtig drauf, um die Stimmung einfach mitzubekommen, denn das ist das Highlight im Jahr. Punkt.
Markus, deine finalen Karat-Worte für die Vorschau hier.
Ja, also ich bin auch, ich muss sagen, im Zuge dieses Podcasts einfach, wenn ich mich ein bisschen mehr jetzt mit den einzelnen Matches und den einzelnen Leuten wieder beschäftigt habe, muss ich sagen, ist mein Hype-Level eindeutig gestiegen. Ich freue mich generell immer sehr auf diese Wochenenden, gerade Karat, weil einfach extrem viel geboten wird. Also wir werden auf jeden Fall großartige Matches sehen im Rahmen des Turniers. Wir haben sicher ein tolles Rahmenprogramm. Ich bin sicher, die Produktion und das Setup in der Halle wird wieder das Beste sein, was man in Europa zu sehen bekommt. Ich freue mich persönlich auch sehr auf Ambition. Ich bin ein sehr großer Freund von diesem Konzept. Das sind einfach immer 2 Stunden, die sehr schnell vorbeigehen, wo man Dinge sieht, die man sonst nicht sieht. Ich freue mich auch sehr auf den WXW Now Showcase, einfach weil da sehr viele Namen dabei sind, die ich noch nie gesehen habe. Und ich bin eigentlich immer ein großer Freund davon, Dinge zu sehen und neue Leute zu sehen. Ich bin eigentlich noch aus jeder dieser großen Wochenenden rausgekommen mit 1, 2, 3 neuen Wrestlern, die ich dann im Nachgang häufiger und mehr verfolgt habe. Ja, also für mich ist das einfach eins der schönsten Wochenende des Jahres mit Wrestling rund um die Uhr, einfach auch so ein bisschen mit gleichgesinnten Leuten aus, das darf man auch nicht vergessen, wir haben sehr viele Leute, die aus ganz Europa, aus England, Irland, aber auch aus Kontinentaleuropa kommen. Das heißt, man kann eigentlich immer sehr interessante Gespräche führen. Und als Wrestling-Fan ist man ja sozusagen immer ein bisschen der Außenseiter, also man hat vielleicht noch 1, 2 Leute in seinem Umfeld, denen es auch irgendwie spannend vorkommt, wenn sich Männer in Unterhosen prügeln. Meistens wird man aber komisch angeschaut. Und diese Wochenenden sind einfach aus, wo man sozusagen ein bisschen unter seinesgleichen ist, vielleicht ähnlich, wenn man Musikfan ist und mal 3 Tage auf irgendeinem Festival auf Wacken oder so ist. Da muss ich sagen, das genieße ich immer sehr, dass ich da mal 3, 4 Tage wirklich in meiner Bubble bin und mich wirklich intensiv mit dem beschäftigen kann, was mich sehr interessiert, nämlich Pro Wrestling. Und ja, in dem Sinn bin ich sehr gehypt schon für das kommende Wochenende.
So muss das doch sein. Ich freue mich dann auch vor allem auch wieder, die ganzen lieben Leute da zu treffen, weil es ist ja wirklich so, wir treffen da ganz viele Hörer, es ist nicht nur die WXW-Fans natürlich, aber auch ganz viele Leute, die dann auf uns zukommen. Da freuen wir uns auch drauf. Also wenn ihr uns da seht, quatscht uns an. Wir freuen uns einfach über jedes Treffen da, weil das ist eben auch, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Markus, so ein bisschen Treffpunkt für deutsche Wrestling-Fans, für europäische Wrestling-Fans. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Wir alle lieben das Wrestling, ansonsten würden wir so eine Strapaze hier nicht auf uns nehmen, das 3 oder 4 Tage mitzumachen mit ungesundem Essen und wenig Schlaf. Aber Karat ist immer was Besonderes. Es ist ein bisschen die deutsche WrestleMania, wenn man es so ausdrücken möchte. Und wer die Gelegenheit hat, soll einfach mal da vorbeischauen und sich auch ruhigen Gewissens einen Eindruck vom deutschen und internationalen Independent Wrestling holen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich freue mich, wie gesagt, mega drauf. Mein 13., 14. Karat inzwischen. Und das wird gut. Und ich glaube, an der Stelle können wir dann auch hier einen Deckel auf den Podcast machen. Ich sage Dankeschön, Markus, und Dankeschön, Alex, dass ihr hier dabei gewesen seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich komme wieder. Das ist eine Drohung.
Ihr seid beide natürlich wieder herzlich eingeladen für die nächsten Ausgaben und ich sage Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören. Den Podcast hier gibt es ja zuerst für Unterstützer und dann anschließend für alle anderen im Free-Bereich. Wir berichten natürlich auch wieder vom 16 Karat Gold, sind da mit Kamera und Mikro und so weiter und so fort, sind wir vor Ort. Schaut da gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbei oder auch auf headlock.de, da verlinken wir es natürlich auch, oder auf Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Wenn ihr das hier mögt, was ihr hört und uns noch nicht unterstützt, macht das natürlich gerne. Ihr wisst, wo ihr das könnt, und in dem Sinne sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.